Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung.
Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute bin ich hier mit Sascha Flamm. Sascha war über ein Jahr lang einer der größten Darknet-Drogenseller, hat vor allem MDMA verkauft. Hat eine sehr interessante Geschichte, vielleicht kennt der eine oder andere von euch seine Spiegel-TV-Doku, ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kerl. Wir werden jetzt hier lange reden über alles Mögliche, werden vor allem über seine Geschichte reden, wie er gebastelt worden ist, wie er verkauft hat, auch seine Treffen mit den Holländern, wo er dann groß eingekauft hat und so. All diese Kleinigkeiten, glaube ich, die einen interessieren, vor allem wenn man so diese Shiny Flakes-Doku mal gesehen hat. Auch darüber werden wir ein paar Worte verlieren. Viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, ich würde sagen, Sascha, stell dich vor, was hast du gemacht? Worüber reden wir?
Ja, ich hoffe, wir reden über alles andere außer Drogen, weil das Thema kann ich schon langsam echt nicht mehr hören.
Das glaube ich dir.
Du wirst gleich die Kommentarspalte sehen, oh, nicht schon wieder, weiß denn der schon wieder? Und das langweilt ja jeden, mich inbegriffen. Deswegen weiß ich nicht, ich habe gehört, weiß nicht, über Katzen kann man gut reden, oder?
Aber ich habe mir tatsächlich nicht so viel reingezogen von deinem Zeug, damit ich mir jetzt die Geschichte das erste Mal reinziehe.
Okay.
Ich habe nur so ein paar, Spiegel-TV habe ich komplett gesehen.
Ach, das hast du, ja, dann weißt du eh schon alles. Nee, also man verbindet mich wahrscheinlich mit den Anfängen des Darknets und dem Drogenhandel in größerem Stil.
Du hast auf Silk Road hattest du einen der besten Seller-Accounts. Was hast du alles verkauft?
Also ich habe am Anfang viel rumprobiert. Aber Erfolg, also den Erfolg hat MDMA gebracht auf jeden Fall.
Was hast du alles probiert?
Pass auf, ich habe ja zuerst keine wirkliche Quelle gehabt, deswegen habe ich nur woanders mir MDMA bestellt und den gefragt, ob es okay ist für ihn, dass ich Teile draus presse. Und habe dann extra die Teile draus gepresst und habe damit angefangen. Und dann wurde ich aber angeschrieben von Leuten, die mir eine halbe Million oder Millionen Pillen liefern wollten. Habe ich gesagt, nee, Pillen, ja, macht jetzt auch gar nicht so viel Spaß, weil Übersee. Und man muss ja sagen, Silk Road damals, 80% der Kunden waren halt eben Übersee. Die wollten einfach Kristalle. Habe ich gefragt, hey, habt ihr auch Kristalle? Ja, haben wir. Und dann habe ich mir aber zu den Kristallen auch noch ein bisschen Hasch, ein bisschen Weed, ein bisschen Amphetamin kommen lassen. Aber das ist halt alles so ein bisschen Pain in the Ass beim Verpacken, weißt du? Hasch und Weed, also bei THC-Produkten hast du einfach keine Marge.
Ja?
Amphetamin frisst dich durch 2-3 Vakuumbeutel, wenn sie ein paar Tage unterwegs sind. Da hast du dann, da packst du das Zeug aus, so diese Kilobeutel, und dann hast du überall die Soße schon am rauslaufen. Und da wird auch nicht nur einmal vom Postboten so innerhalb von Deutschlands mal so ein Kilo von A nach B geschickt, dass da einfach nur noch der neu verpackte Umschlag ankommt, aber ohne Amphetamin, weißt du. Das Zeug frisst sich echt durch die Beutel durch. Das ist schwer zu verpacken.
Ach so, ätzt es das weg, oder was?
Ja.
Krass.
Und deswegen habe ich die Sachen recht schnell eingestellt, aber die MDMA-Kristalle, die waren stabil.
Und das, mit das der Tablettiermaschine.
Ja, nee, die hat den Geist aufgegeben. Das ist ja so ein billiges China-Ding gewesen, weißt du. Die hat echt früh den Geist aufgegeben. Aber ich hab ja so auf Vorrat produziert. Ich hatte schon zigtausende da, die habe ich dann so langsam abverkauft. Aber ganz ehrlich, das meiste davon auch eher analog. Also so bei mir im bayerischen Raum. Das war ja noch am Anfang, weißt du, als online noch nicht so viel ging. Da habe ich noch so an den einen oder anderen Bekannten halt mal 5.000 oder 10.000 abgestoßen.
Was kriegt man für 10.000?
Aber was habe ich denn verlangt? Pass mal auf. Gekostet hat mich ein Teil, damals waren die MDMA-Preise noch echt weit oben, 85 Cent habe ich gezahlt in der Herstellung. Und verlangt habe ich so 1,50 bis 3 Euro. Also bei Tausenden eher so 1,50. Also ich war nie der Typ, der irgendwie auf den Gewinn aus ist, sondern einfach nur auf das Gefühl, weißt du, einfach mal die Region beliefern oder den Globus oder wer halt auch immer gerade was braucht, weißt du.
Ich habe es doch gesehen am Ende von dieser Spiegel-TV-Doku. Die fragen dich so mäßig so nach Reue und so. Und du so dieses BW.
Nö! Mit Breitling, Alter, ganz wichtig.
Und du dann so, nö, warum? Die haben doch Spaß gehabt überall mit meinem MDMA. Die haben Spaß gehabt, die haben gefeiert. Warum soll ich mich schuldig fühlen? Ich saß so da, ich dachte so, witzig, dass sie es reingeschnitten haben. Aber ja, ey, guck mal, das ist, ich meine, klar, also ich distanziere mich jetzt davon so im Sinne von, das kann auch gefährlich sein und das ist auch kacke, aber ich verstehe auch dich, dass du sagst, ey, das ist so, ich fand es jetzt nicht so schlimm.
Ja, ich glaube, der Fokus liegt halt stark auf den Leuten, die nicht klarkommen mit Drogen. Und wir haben, glaube ich, noch, das ist wahrscheinlich so der einstellige Prozentbereich, wenn überhaupt. Ich glaube, auf jeden, der abkackt, und auf MDMA sind wir jetzt mal bei ganz, ganz wenigen Leuten. Ich habe neulich jetzt in der Community habe ich einen kennengelernt, der wirklich freiwillig in Therapie gegangen ist, weil er auf MDMA hart abgekackt ist. Also richtig hart. Aber das ist wirklich gefühlt die Ausnahme. Ich meine, ich bin nicht tief drin gewesen in der Szene, aber ich wollte, um das noch zu beenden, ich würde sagen, auf jeden, der hart abkackt, der überhaupt nicht klarkommt und verantwortungslos die Substanz konsumiert, kommen ungefähr 500 sagen wir mal, die das verantwortungsvoll machen und nicht in Schwierigkeiten kommen deswegen.
Ja, also ich glaube schon, dass es da Sachen gibt, die man extrem falsch machen kann. Nicht trinken und zu viel nachschmeißen, was weiß ich. Ich habe in meinem Leben noch nie MD genommen. Ich habe aber eine Freundin, die zum Beispiel abgekackt ist drauf.
Oder zu viel trinken. Habe ich auch schon erlebt.
Die ist aber zum Beispiel, die hat jetzt, oder zum Beispiel auch Mission und so, und die hat dann halt angefangen, jedes Wochenende sich halt MDMA vollzuballern. Unter der Woche war die komplett gefickt und immer Wochenende sich kaputt geballert. Irgendwann dann halt Psychiatrie. Also, aber guck mal, jetzt, bevor wir darüber reden, ich glaube, da gehört Verantwortung dazu und ich glaube, da gibt's, sollte man schon immer vorsichtiger sein, also vor allem bei Drogen, bei allen Sachen, die seinen eigenen Körper anbelangen. Aber ich will jetzt herausfinden, wenn ich jetzt anfangen würde, es gibt ja viele Leute, die jetzt kommen, so Amazon FBA machen, die machen dann so einen China-Container voll und dann verkaufen die Sachen nochmal 10-mal teurer, die in China relativ günstig und scheiße hergestellt worden sind. Aber wenn ich jetzt mit dir anfangen würde, Darknet-Business zu machen, wie würde das aussehen? Wie würden wir anfangen?
Also wir würden uns auf jeden Fall erstmal um eine richtig gute Quelle kümmern müssen.
Das ist meine erste Frage.
Wegen dem Preisverfall heutzutage, also die Preise sind richtig im Keller.
Von allen Drogen?
Bei jeder Substanz.
Echt?
Im Vergleich zu damals schon. Es gibt Sachen, die sind mehr oder weniger minder stabil. Kokain, da lässt sich nicht viel rütteln. Und Weed ist auch schon ziemlich weit unten, aber Weed ist ja jetzt keine Substanz, wo viel Marge drin ist.
Wie ist es bei Weed? Was kriegt man da? Also ich kenne nur die 25er, 1,8 bis 2,1 Gramm.
So läuft das hier, oder wie? Ich meine, bei uns ist halt ein Gramm 10 Euro schon immer.
So, ja, so ungefähr bei uns Street, auch. Ja, genau. Und wenn du halt 25er holst, dann kriegst du halt 1,8 bis 2,1.
Also wenn ich es jetzt selber anbaue, ich habe ja auch schon nicht wenig angebaut. Also wenn ich jetzt was anbaue, dann kostet es mich ungefähr 25 Cent das Gramm. Und dann bin ich schon froh.
Mit Strom und allem?
Ja.
Krass.
Dann bin ich schon froh. Kommt halt darauf an, ob du die Stecklinge selber ziehst oder ob du sie fertig kaufst. Das sind auch so die Unterschiede von 5 bis 10 Cent.
Oder ob du Stecklinge sind was? Das sind quasi, also das ist schon ein bisschen so vorgewachsen.
In Österreich, ich glaube bis jetzt nach wie vor, nur in Österreich kannst du ja Stecklinge kaufen, die mittlerweile in verschiedenen Größen, als ich das gemacht habe, gab es einfach nur eine Größe Stecklinge, die waren in so einem Steinwollewürfel, 15 Zentimeter circa, haben gekostet 6,50 bis 9 Euro. Heute kriegst du sie schon für 4 Euro, 4,50. Und das war halt genau die Größe, die fährst du nur noch zu deinem Zelt oder zu deinem Growroom, packst sie unter die Lampe und 55 Tage später erntest du sie schon.
Lässt du das dann, wie gießt du das dann oder was machst du?
Also in meinem Fall, ich habe es richtig lazy gemacht, das allererste Mal. Richtig lazy, weil das war im Haus von meinem Vater, unten an der österreichischen Grenze. Und da war auch niemand da und ich wollte auch nicht irgendwie öfter da hinschauen als nötig. Und dann habe ich einfach so ein 60-Liter-Fass daneben gestellt und so eine Blumart-Tropfbewässerung einmal durchs Zelt geführt. Und jeder Topf hat so einen kleinen Tropfer bekommen, weißt du, so quasi Drip-System. Und die haben sich halt geholt, was sie brauchen. Nur, dass ich halt aus Versehen Biodünger genommen habe, anstatt einfach den voll synthetischen. Und der neigt halt zur Algenbildung. Dann sind die kleinen Tropfer verstopft und einer von denen hat dann einfach die ganzen 60 Liter durchgelassen am Ende, weil der Druck anscheinend zu hoch wurde, keine Ahnung. Und dann bin ich gekommen und dann war das ganze Zelt voll einfach mit den 60 Litern Wasser. Dann habe ich aber gemerkt, das ist gar kein Stress, weil die ziehen sich das einfach von
wie beim Reisanbau.
Die ziehen sich das einfach hoch, weißt du, so Kapillarprinzip. Die ziehen sich einfach die Feuchtigkeit wieder hoch in den Topf. Und im Endeffekt muss ich dann nur alle 7 bis 10 Tage einmal auftauchen und kurz das Wasser auffüllen, weißt du? Und zack, 850 Gramm trocken geerntet.
850 Gramm?
Ja, genau. Ein Zelt war das mit 35 Stecklingen.
Krass. Und das war dann abgelegen, hast du keine... Bro, ich hätte so Paranoia, da hinzugehen einfach und...
Ganz ehrlich, da hat's angefangen. Das war so die ersten Male, wo man so wirklich Paras schiebt. Jedes Mal, wenn man so hinfährt zu dem Haus, sieht man schon, dass die Bullen da stehen, weißt?
Echt?
Ich fahre jetzt um die Ecke und im Kopf, dein Kopf hat dir schon gesagt, ja, da stehen jetzt 2 Streifenwagen. Gerade wenn du rumfährst. Ja, war halt nie so. Aber ich habe das dann noch einmal durchgezogen, weißt du? Nach dem ersten Grow habe ich es dann einmal verdoppelt, also 2 XXL-Zelte. Und dann habe ich 2 Kilo runtergeholt und dann hat...
Das heißt, 2 Monate Arbeit mit hinfahren, zurückfahren und so weiter. Genau
einmal die Woche Wasser auffüllen. Genau, 8 Wochen, 55 Tage genau. Also man schaut, da nimmt eigentlich ein Mikroskop und schaut die Trichome an. Und je nachdem, wie milchig oder gelb die sind, dann ist halt Erntezeit. Aber wer es halt nicht so genau nimmt, nach genau 55 Tagen wird geerntet.
Und wie hast du es dann, also was hast du dann bekommen für das? Was kriegst du?
7 Euro habe ich damals bekommen, pro Gramm.
Als Großverkauf dann? Also
alles in einem auf jeden Fall, ja. Und ich hab ja, und selbst da hatte ich ja Probleme, Leute zu finden. Also ich war ja damals noch, ich hab zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gekifft, gell?
Ja, das habe ich gesehen. Du hast ja doppelten Kreuz, also hast doppelt dein Kreuzband gefickt, hast Football gespielt und dann bist du auf die Idee gekommen, Gras zu growen.
Genau, ich habe da nichts gehabt zu dem Zeitpunkt und erst recht habe ich halt meinen Sport verloren, was für mich alles war.
Aber fühle ich, ja.
Und ich habe irgendwann davor, weißt du, als ich halt irgendwann mal eine Ausbildung gelandet habe, die ich aber am letzten Tag der Probezeit wieder verloren habe.
Was
Agentur für Arbeit habe ich Ausbildung angefangen, Fachangestellter für Arbeitsförderung. Ganz ehrlich, das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich da wieder rausgeflogen bin, weil ich glaube, ich wäre im öffentlichen Dienst echt nicht glücklich geworden. Aber auf jeden Fall zum Erreichen oder zum Erhalt der Ausbildungsstelle habe ich halt meinen Vater belabert, so hey, ich brauche jetzt unbedingt einen 50-Zoll-Fernseher und einen Gaming-PC auf Raten. Und das hat er mir halt dann rausgelassen. Und das war dann eigentlich mein einziges Hab und Gut, weißt du. Und als ich dann die Kreuzbänder gerissen habe, zwei Jahre später, habe ich dann das halt eben schnell auf eBay verramscht. Und mit dem Geld habe ich mir die Growzelt und Stecklinge. Damals noch echt teuer. Ich glaube, das war so 1.500 Euro.
Aber du wusstest nicht, an wen du verkaufst?
Nee, eben nicht. So über Football, weißt du, wir waren ja damals in Plattling, erste Bundesliga, wo ich dann natürlich frisch ausgeschieden bin nach der Verletzung, aber da sind schon Leute von weiter hergekommen. Also wir hatten Söldner aus allen Ecken, vor allem aus München. Und einer von denen hat das schon aufgelabert, so hey, hier in München, wir haben da so ein paar Albaner und die würden schon gern vorbeikommen und so und das Kilo oder das knappe Kilo, was auch immer da runterkommt, mitnehmen. Sag ich, ja, okay, lass die kommen. Ja, dann ist der Tag gekommen und ich warte und warte. Da kommt keiner. Da haben sie mich sitzen lassen, die Albus. Und dann war es echt so, dass in der Jugendmannschaft von uns war ein Jugendspieler und der hat gesagt, ja, er hat doch so einen Kumpel, der ist gerade 18 geworden, der wird es gern bitte holen.
Als ob.
Ja, sag ich, okay. Dann kommt da so ein 80-jähriger Typ vorbei, Alter. Gib mir bitte das Reed.
Das war dann knapp 7K.
Das war mein erster Deal. Ja, also ich habe neulich nochmal mit ihm geredet. Ich habe ihn anscheinend, er hat nicht alles dabei gehabt beim ersten Mal und deswegen haben wir dann so das auf zweimal gesplittet. Total unnötig. Im Nachhinein, weil ich weiß, das ist einer der stabilsten Typen, der rumläuft. Aber damals haben wir sogar auf zweimal gesplittet, ja. Also halt einmal 3.000 und einmal nochmal 3.000 irgendwas.
Aber wenn man sich das jetzt mal anhört, dann so 2 Monate Arbeit, das sind dann quasi, was sind das? Bisschen mehr als 3, die du kriegst?
Ja.
Pro Monat?
Ja.
Schwarz?
Also jetzt quasi so im fast im Minimalprinzip. Also viel weniger kann man ja fast gar nicht anbauen.
Ja.
Also das ist ja, ich hab ja schon Gross gehabt mit 16 Lampen oder so, mit 18 Lampen. Da redest du schon von anderen Summen und das Risiko ist halt auch nicht viel größer oder kleiner.
Wie ging es weiter nach Ding? Also nachdem du dem 18-Jährigen aus der Hut das Zeug vercheckt hast.
Ja, ich bin sofort nach Wien gefahren, sofort mit dem Geld. Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich habe mir sofort einen Karibikurlaub rausgelassen. So, knapp 6.000 eingenommen. Was kostet eigentlich 2 Wochen Karibik im All-Inclusive?
6.
5 Sterne? Ja, ungefähr. 5,5, 6. Genau 1:1 ist verbrettert. Verblasen. Aber ja, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das kommt jetzt auch alles recht nah an meine Entschädigung vom Kreuzband. Das ist nämlich so, ich habe ja meine Kreuzbänder gerissen im Training und habe dann, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber vielleicht hatte ich eine Zeitmaschine. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, mir irgendwie dann doch einen Tag davor eine Unfallversicherung zu machen für meine Knie. Und und bin dann erst zum Arzt gegangen und dann hatte ich leider halt einen Fall, ja, für die Versicherung. Und ich habe dann, da hatte ich nochmal richtig Glück, ich habe die Beziehungen spielen lassen und ich bin irgendwie an den Menschen herangekommen, der für die Versicherung in München im Headquarter sitzt und bestimmt, zu welchem Arzt du gehst für das Gutachten. Und dann hatte ich irgendwie ganz viel Glück und habe das Gutachten bei einem sehr gut befreundeten Arzt von mir gemacht und habe dann halt leider die höchste Invaliditätsstufe, die du halt haben kannst, mit 2 Kreuzbandrissen. Und das waren dann 31.500 Euro. Genau. Und das Geld ist halt auch irgendwann um die Zeit reingekommen, weißt du? Deswegen.
Das heißt, die Versicherungen haben deinen Drogenhandel finanziert.
Ja, das war so die Startfinanzierung auf jeden Fall. Weil.
Junge, das ist so witzig.
Finde ich auch. Auf jeden Fall. Deswegen, nur dass man es versteht, weißt du, deswegen habe ich jetzt mal.
Du mit der 31k von der Versicherung von seinem Knie.
Ja, und los geht's. Und mein Vater behauptet ja immer fest, er hat mir den Drogenhandel ermöglicht, weil
Was lachst du?
Ich finde es so witzig, weil es so normalerweise so ganz anders ist. Also du schreist dich mit deinem Vater drum, der so, ich habe dir alles ermöglicht, du bist Drug-Pusher geworden wegen mir.
Weil er meint, ja, der Fernseher und der Rechner, den ich verkauft habe für das Weed, das ist quasi das Startkapital gewesen, das hat alles ins Rollen
gebracht. Hast du ihm gesagt damals, dass du es dafür verkaufst?
Ja, ich glaube schon, dass er das mitbekommen hat, genau, weil...
Oder das, dass deine Mutter auch gesagt hast und so.
Ja, ich bin sehr transparent gewesen, weil das wäre Albtraum, weißt du? Stell dir vor, die Familie weiß nicht Bescheid.
Nee, ist Doppelstress.
Klicken die Handschellen, Alter, und keiner weiß, was los ist. Also, boah, nee. Weil es war ja so schon recht stressig, obwohl jeder wusste, das passiert jetzt dann irgendwann. Aber, nee. Auf jeden Fall, so kann man das halt nachvollziehen, dass ich da den gesamten Gewinn von dem Weed erstmal in den Karibikurlaub geballert habe, weil ich wusste, ja, ich bekomme jetzt auch die Versicherung.
Ja, das war von der sonst wäre ja scheiße. Sonst.
Ja, meine Ex damals, die hat auch gerade irgendwie in der Oberpfalz oder da an der tschechischen Grenze ein Haus, was sie gerade frisch geerbt hat, auch noch verkauft. Nicht viel wert, das waren auch nochmal so 60.000. Also ich wusste, da kommt jetzt auf jeden Fall Geld rein. Da muss man jetzt nicht irgendwie jeden Cent zweimal umdrehen. Und deswegen hatte ich genug Spielraum, um eben in die Karibik zu fliegen und aber noch einfach nochmal ein zweites Zelt zu kaufen und einfach mal die doppelte Menge anzubauen.
Und das war dann die nächsten 55 Tage nach Karibik?
Genau, also pass mal auf, ich glaube, ich habe mir das Zelt geholt. Der zweite Grow war im Winter und den habe ich an sich schon hart verkackt, weil die hatten so 10 Grad, 11, 12 Grad hatten die im Zelt.
Oh.
Und das haben die gar nicht gemocht. Und beim ersten Mal hatte ich Big Bud hauptsächlich und beim zweiten Mal habe ich Chronic genommen. Bei Chronic fand ich geil, dass die einen riesen Headbutt haben und der ist richtig leicht zum Ernten eigentlich, aber durch diese Kälte haben die so, die waren schon kurz vorm Zwittern. Die haben auf jeden Fall so schlecht sind die gewachsen, dass die ganz viele Seitentriebe hatten und dann alle paar Zentimeter so ganz, ganz kleine Buds. Ich musste die quasi nehmen und so mit den Fingern so einfach alle Buds nach und nach einfach vom Ast runterdrehen. Mit Blättern, anders ging's nicht. Ich war 4 Tage dort und habe das Zeug geerntet. Und deswegen habe ich da auch 2 Kilo rausgebracht, weil da wahrscheinlich schon viel Blätter dabei waren und so Zeugs. Aber das konntest du nicht trimmen. Unmöglich. Und weil mir in diesen 4 Tagen so langweilig war und ich ganz allein war in diesem alten verlassenen Haus, das Ding ist Baujahr 1864, auf einem Bauernhof am Arsch der Welt, habe ich irgendwann gesagt so, ich google jetzt mal, wie man dieses Zeug konsumieren könnte, mit den gegebenen Mitteln, die ich habe, die sehr begrenzt waren. Und dann bin ich draufgekommen, okay, ein bisschen eine PET-Flasche unten absäbeln in einen Eimer Wasser.
Ah, du hast den frisch verkauft, also du hast doch gar nicht getrocknet und so.
Ich habe es gerade geerntet.
Ja, ja.
Und ich habe... Genau, ich habe auch gegoogelt, wie kann ich das recht schnell trocknen. Ich habe es einfach in die Mikrowelle reingeschmissen. Hat übelst gekratzt auf jeden Fall. Nee, und dann habe ich mir eben mit dieser abgesäbelten PET-Flasche mit dem Eimer Wasser und mit einem Alufolienkopf habe ich mir dann quasi meine erste Bon gebastelt. Und musst dir vorstellen, du steckst das Ding da ins Wasser rein, machst da deine 0,3 Gramm, keine Ahnung, zündest es an und ziehst. Und wie sich da die Luft wieder reinsaugt in die Flasche, zieht es ja den Dampf mit rein und es war komplett gelb. Also wirklich so dicker, gelber Qualm, da hättest du durchschneiden können. Dann auch noch ganz, ganz dünne Alufolie nur am Plastik, dass du gleich das Plastik mitgekokelt hast. Und hast du den Plastik-Kokel-Flavor auch noch drin gehabt in diesem gelben Dunst und dann das ganze Ding rein in die Lunge geknallt. Hey, ich lag tot in der Ecke, ganz ehrlich. Boah, das war so
der war high vom Plastik, nicht von dem Zeug, Digga.
Na, ich war auch schon high vom Zeug. Das war schon gutes Zeug, ey. By the way, also vom ersten Mal weiß ich es noch, da haben sie das für 14 dann weiterverkauft. Und die haben das echt gern genommen. Also von dem Typen, den ich gegeben habe, er ist für 14.
Ah, der nochmal der Fußballer.
Footballer. Es war nicht mal Football, es war ein Kumpel vom Jugendspieler. Aber auf jeden Fall, das war so der Kurs, wo sich das eingependelt hat. Da in der niederbayerischen Provinz. 14 Euro.
Du hast für 14 vercheckt oder haben die für 14 vercheckt?
Nein, du hast nicht. Ich habe ihm für einen 7er gegeben.
Ja, schon wieder, ja.
Und das zweite Mal genauso. Aber ich wollte auch sagen, das habe ich noch nachträglich vom ersten Grow, hat er mich das noch wissen lassen. Übrigens, das Zeug ist so gut geworden, also das allererste, dass wir das für 14 Euro, wird es da gehandelt in der Provinz.
Nicht schlecht.
Habe ich auch gesagt. Also ist wohl echt gut gewesen.
Wie viel? Da hast du 2 Kilo oder was?
Beim zweiten Mal 2 Kilo, ja. Aber natürlich, weil ich so schlecht ernten musste, dass, also getrimmt, gut getrimmt, wäre das bestimmt nicht so viel gewesen, weil ich... Ohne CO2 ist 1 Kilo pro XXL-Zelt echt utopisch. Also das ist eigentlich nicht zu erreichen. Du kannst ganz ehrlich, ich finde, ein guter Wert für den Anfänger ist so 0,6 Gramm pro Watt. Und so ein Zelt hat 1200 Watt.
0,6 Gramm mal, ja.
Mit, also nicht auf Erde, sondern Hydro-Grow, wo du quasi
direkt die Wurzeln besprühst zum Beispiel oder halt die Wurzeln liegen in der Düngelösung drin und du hast noch CO2, dann kommst du so auf 1 Gramm pro Watt. Das ist so die Champions League.
Und da kriegst du, da kommst du, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, dann kommst du mit 25 Cent pro Gramm, kriegst du das hin, Kosten.
Ja, wir müssen
das Beste, gut, bei dir ist jetzt noch hin und her fahren und so weiter.
Aber also das habe ich jetzt nicht reingebracht. Yeah, yeah. Arbeitszeit auch nicht, aber Strom, Material darfst du jetzt natürlich auch nicht nehmen. Also du kannst jetzt nicht...
Sei es teurer als 25 Cent.
Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt das Zelt gekauft und das rechne ich gleich noch mit rein in den ersten Grow, hast du natürlich ganz andere Zahlen, aber wenn du jetzt
oder in
davon ausgehst, dass sich das Equipment amortisiert in so und so viel Grows und also quasi nur die Betriebskosten für einen Grow sind bei 25 Cent. Also
okay.
Wenn du das Material natürlich noch mit reinrechnest, dann kommst du woanders raus. Aber das hält ja ewig oder sehr, sehr lang.
Und kannst danach vielleicht sogar nochmal verscherbeln, wenn die Bullen es nicht mitnehmen.
Ja, machen sie aber. Glaube ich.
Wie ist denn das mit, wie ging es dann weiter? Du hast dann gesagt, gut, das, keine Ahnung, kein Bock drauf. Also wie kam so dieser Shift zu Online und MDMA? Oder auch zu Amphetaminen und Koks?
Also pass auf, ich glaube, das zweite Ding habe ich noch fertig gegrowt. Und dann kam dann mein erster Karibikurlaub, weil der war im März, genau, an meinem Geburtstag, war ich das erste Mal in der Karibik. Und davor habe ich schon immer, haben mir die Finger gejuckt, weißt, dass ich irgendwie mal Koks probieren will oder mal was anderes probieren möchte. Oh, fuck, Alter. Das, aber habe ich da jetzt schon MDMA geknallt?
Oh. Da stand Koks MD.
Es ist echt schwer zu sagen, wann ich was genommen habe. Aber auf jeden Fall im Karibikurlaub.
Egal, musst du gar nicht.
Ist ja auch egal. Muss echt keiner wissen nach 10 Jahren. Aber im Karibikurlaub, da hatte ich schon so das Mindset, so hey, den nächsten Strandverkäufer oder den ersten, den ich finde, da, den labere ich jetzt schon mal an, ob er was am Start für mich hat. Und ich bin schon so ein bisschen wuschig geworden, weißt. Und habe dann aber auch recherchiert. Ich habe dann erstmal so 2-3 Tage online in den Foren ein bisschen recherchiert, was mich denn so erwartet oder wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich meinen Arsch verkaufen werde für Koks nach der ersten Nase. Und bin dann zu einem Fazit gekommen, dass es unwahrscheinlich ist. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, probiere ich mal aus. Und leider ist das erste Mal Koks halt auch echt nicht schlecht gewesen. Also schon sehr, sehr euphorisierend. Und ich bin dann mit meiner Ex eine Stunde lang riesen Spaziergänge, weißt, über die Hotelanlage und über das und das philosophiert und hat schon gut gepusht.
Philosophiert auf Koks, bei Mondschein.
Ja, so ungefähr. Irgendwann auf so Strandliegen sich hingelegt und einfach nur gelabert. Der typische Laberflash halt. Und dann dachte ich mir aber, okay, da geht bestimmt noch mehr. Jetzt schaue ich mal den nächsten Tag oder so, ob ich mal wieder einen Strandverkäufer finde, ob ich mal einen besseren Preis aushandle. Und jetzt hole ich mir halt mal 2 Gramm oder so. Und dann ist das schon sehr schnell in den Stocken gekommen. Also erstens, die Beschaffung war komplizierter, die wollten mich schon wieder mehr rippen als sonst, weißt. Ich mein Gott, ich bin hier in einem der schicksten Hotels. Natürlich lassen die mich nicht mit...
Vor allem, wenn du das zweite Mal kommst,
ja, dann... Ja, mit 10, 15 Dollar lassen die mich nicht gehen, weißt. Das sind dann schon so 60, 80, 100 Dollar. Musst du halt einfach zahlen, weißt. Wenn du da nicht ewig rummachen willst oder das Hotelgelände verlassen willst. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann gefühlt viel zu wenig bekommen und Scheißzeug. Und es hat auch natürlich lang nicht mehr so geil geturnt wie beim ersten Mal. Aber... Es ist. Auf jeden Fall, die Schwelle war durchbrochen, weißt du. Ich war jetzt Kokser. Ich hab gekokst, Alter. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und dann war ich wieder zurück in Deutschland. Und ich hatte so ganz, ganz vereinzelt. Also, einen Freund, Bekannten hatte ich, der zu tun hatte mit dem Zeug. Den habe ich eigentlich mal wegen was ganz anderem kontaktiert. Da ging's mehr so um, also Deko-Waffen wieder scharf machen. Da gab's halt damals so ein.
Ja. Also,
ja, weißt du, da irgendwie der Bolzen wurde bearbeitet, aber du kannst es wieder rückgängig dribbeln machen.
Und dann funktioniert.
Genau, und um sowas ging es da halt. Und dann bin ich aber halt auch...
Um dann wieder an die Nachwuchsspieler vom Footballverein zu versorgen.
Nein, die war für mich selber da. Weil die Nachwuchsspieler vom Football, die sind, mit denen kann man, ja, mit denen sollte man vorbereitet sein, wenn die kommen, Alter. Wenn das Zeug schlecht war, Alter. Nee, Spaß. Aber sowas hat mich halt einfach sehr interessiert, weißt du nicht. So ein bisschen der Film, weißt du, so Waffenfetisch, den hatte man schon immer. Ich bin auch der Typ, der...
Nicht um zu benutzen, sondern einfach, weil das Ding interessant ist.
Ja, ich bin halt auch schon, seit ich 6 war oder so, hatte ich halt das Luftgewehr in Ungarn, weißt du, haben immer den ganzen Sommer halt auf Dosen geschossen, weißt du, das war halt einfach, oder mal mal mit zur Jagd mitgegangen mit einem Onkel, weißt, dann mal mit einer Schrotflinte geschossen oder mal mit so einem, ja, ich nenne es jetzt mal Scharfschützengewehr, halt mit Visier. Ja, hat mich auf jeden Fall schon alles geflasht und will man halt einfach selber dann mal sowas haben. Warum auch nicht? Aber auf jeden Fall ist, daraus ist nichts geworden. Aber ich habe dann halt mitbekommen.
So der erste Versuch.
Ja, also da habe ich halt, wenn du es ganz genau nehmen willst, ich war im Krankenhaus, habe gerade meine beiden Kreuzbänder machen lassen. Mal das linke, mal das rechte. Und da habe ich halt angefangen, mit dem halt zu schreiben, mit dem Typ. Der ist auch später mein Kunde geworden, der ist auch später eingefahren mit mir zusammen. Und ich habe halt gemerkt, der ist der Einzige, der nachts immer wach ist. Weißt, warum auch immer. Aber der war nachts immer zu erreichen. Und dann haben wir halt erstmal diese Waffengeschichte abgeklappert. Okay, ist nichts draus geworden. Aber dann habe ich recht schnell mitbekommen, dass der halt auch mit Amphetamin ein bisschen was macht. Oder mit MDR, mit Ecstasy in dem Fall. Und dann wusste ich, okay, das ist mein erster Freund, der in der Szene drin ist. Genau. Und das Weed habe ich zwar nicht zu dem geschafft, weil der dafür keine Verwendung hatte. Aber als ich dann halt zurückgekommen bin aus dem Urlaub und schon so quasi den Interesse hatte für Koks und auch mich damit jetzt abgefunden habe, dass ich damit mein Einkommen bestreiten könnte.
Wie alt warst du da?
21 war ich, als ich den zweiten Grow gemacht habe.
Nee, nur so ungefähr. Nur
ja, so 21 sind wir jetzt. 21, 22. Also mit 22 bin ich schon gut straffällig geworden und mit 23 habe ich aufgehört. Mit 23 bin ich eingefahren. Pass auf, ich bin 89er Baujahr. 2013 haben sie mich festgenommen, da war ich dann 24.
4. Juli.
4. Juli 13. Independence Day. Auf jeden Fall, mit dem habe ich probiert, mal irgendwas zu starten. So, bring mir mal irgendwas. Der war so Raum, kennst eh nicht das Kaff, auf jeden Fall 50 Kilometer von mir war er. Und dann habe ich gesagt, ja, bring mir mal was her. Oder ich bin halt mal hingegangen und habe mir halt mal so den ersten Amphetamin-Dinger geholt. Und habe irgendwie probiert, das loszuwerden, weißt du. Aber ich habe schon einen scheiß Preis bezahlt. Dann hätte ich noch einen viel beschisseneren Preis von den Leuten verlangen müssen. Und ich habe einfach recht schnell gemerkt, da geht schon mal gar nichts. Okay, mit Amphetamin kannst du knicken. Machst du vielleicht 3-4 Euro auf das Gramm drauf. Und bist froh, wenn du 10-20 loskriegst. Das ist ja nichts. Da kamen auch die Ersten, die haben sich halt bei mir was geholt. Und dann haben sich nie wieder blicken lassen. Und war recht schnell klar, dass das ein Schuss in den Ofen ist. Dann das nächste war Koks. Dann habe ich mir das natürlich auch geholt, um es selber zu ballern. Und dann habe ich schon, weiß nicht, wenn es 5 Gramm waren, dann habe ich schon 2 bis 3 selber geschnupft. Habe dann aber auch dabei gemerkt, das ist komplett mit Amphetamin gestreckt. Also ein ganz ekliger Turn war das.
Wie merkt man das?
Dass man so zittrig ist einfach und so aufgeweckt. Es war das erste Mal, dass ich unbewusst Amphetamin gezogen habe. Ich dachte halt, vielleicht gehört es irgendwie zum Koks dazu. In der Karibik war es zwar anders, aber auf jeden Fall, aber ich habe es dann weiterverkauft und der Typ hat mir eigentlich recht schnell gesagt, so Digga, das ist komplett mit Amphetamin gestreckt, aber es passt, hier, nimm das Geld. Also so von der Qualität war es wahrscheinlich für die Area okay. Obwohl es jetzt im Nachhinein, ich als jemand, der schon oft im 90%igen Bereich Kokain genascht hat, kann dir sagen, dass es definitiv so kompletter Schrott war. Aber es hat gereicht. Aber weil ich halt da eben auch so viel selber genascht habe, zum Beispiel jetzt, ich hole 5 Gramm, habe schon 2-3 Gramm selber genascht, habe ich den Rest einfach mal mit Ibuprofen wieder aufgestreckt. Weißt du?
Was?
Ja.
Du bist so... sag mal kurz, was ist so der Unterschied vom Gefühl her zwischen Amphetamin und Koks?
Ja, ist halt schwer, weil ich habe nie wieder Amphetamin bewusst genommen.
Ah, okay.
Genau, ich bin keiner, der wach sein will. Aber Amphetamin ist halt kalt, du bist hippelig. Und es fehlt halt die Euphorie, die du halt beim Koks hast. Und gutes Kokain, da gehst du halt, mein Gott, eine halbe Stunde später isst du noch schön was und eine Dreiviertelstunde später kannst du schon pennen gehen. Weißt du, das kannst du halt beim Amphetamin knicken.
Okay, krass.
Daran merkst du halt auch, also wenn irgendjemand tagelang wach ist oder ewig noch wach ist nach dem Koks, nach der letzten Nase, dann ist halt irgendein Scheiß mit drin. Aber einfach reines Koks, das Leute wie mich, die chillt es extrem. Also bei mir sah damals die Koks-Routine sah so aus, dass man sich da 2-3 Nasen zieht. Und dann macht man am Fernseher
Family Guy. Die Koks-Routine. Dann macht man sich wie so ein YouTube-Video.
Dann macht man sich am Fernseher, habe ich mir immer Family Guy angemacht und habe mich hingelegt und habe noch so 1-2 Folgen Family Guy geschaut. Und dann ist halt so
Coke der... Koke Netflix. So wie ich früher gekifft habe.
Damals gab es gar kein Netflix. Also Netflix gibt es schon länger als Google, ich weiß.
Nein, aber halt hat man nicht geguckt.
Ja. Aber, und dann kam halt so der Scheidepunkt so nach 1-2 Folgen, so, ja, entweder ich baller jetzt noch hart die ganze Nacht, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen der Abend. Oder ich höre auf und gehe schlafen. Ja, und sobald da halt irgendein Scheiß reingemischt ist, kannst du halt sowas knicken, dass du danach schlafen gehst.
Krass. Okay, davon hatte ich keine Ahnung. Interessant. Aber ich habe dich unterbrochen. Du hast erzählt, du hast da quasi dann das Amphetamin und hast du versucht, Koks zu verkaufen.
Genau, und da habe ich dann so viel schon reinstecken müssen. Genau, mit Ibu gestreckt und mit Milchzucker, keine Ahnung. Und da haben die Leute...
Weil du so ein bisschen auf Django warst, so selber alles weggezogen hast.
Ja, also ich hab dann auch immer gemerkt, so okay, ich muss davon jetzt 10 Gramm ziehen oder so. Da wusste ich einfach, das ist Schrott, also kompletter Schrott. Und dann haben wir schon die Connections quasi mal gefragt, so hey, geht da jetzt mal ein bisschen mehr, bessere Qualität, besserer Preis. Ja, kriegen wir schon, machen wir schon. Ja, 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 ja. Und die Wochen ziehen ins Land. Und dann irgendwann, ja, haben sie kapituliert. Nee, wir kriegen nichts hin. Und dann irgendwann kam halt der Tag, als mir meine Mutter den Weißartikel geschickt hat, von dem ich jetzt die Existenz sogar fast schon bezweifelt habe, weil ich war mir sicher, das war ein Weißartikel damals, so ein deutscher Artikel, der halt von der Silk Road berichtet und woraufhin ich gleich direkt los bin und mich eingeloggt habe. Aber ich habe den nicht mehr gefunden.
Ja.
Und dann der Simon, ich war jetzt bei Open Mind vor ein paar Wochen, habe mit dem ein Interview gemacht und der hat mir gesagt, er hat genau denselben
Grüße Artikel. Grüße an Open Mind, Baba-Typ.
Er hat mir gesagt, genau denselben Artikel hat er auch gelesen. Und es ist quasi auch so ins Darknet gekommen. Und dann wusste ich, dann war mir wieder klar, okay, ich laber doch keinen Scheiß.
Wieso hat dir deine Mom das geschickt?
Ja, weil zu dem Zeitpunkt...
Wollte, dass sich der Sascha beruflich weiterbildet.
Ja, als ich die Zelte abgebrochen habe in Deutschland,
ja,
habe ich die ja nach Ungarn geschafft. Und da war halt meine Mom und hat weitergemacht, weißt du? Warum lachst du?
Ernsthaft?
Ja. Ja, ich weiß, Digga, in Montenegro läuft es anders, aber hier in Ungarn...
Bist du Ungar?
Ja, doppelter Staatsbürger.
Ja, witzig, guter Homie von uns hier ist auch, der ist jetzt gerade, der kommt später wahrscheinlich, der ist auch Ungar. Hm.
Super.
Die sind
ja, Stuttgart ist, glaube ich, gut vertreten hier, ungarische...
Horsa. Zu Hause dann schön.
Ich weiß, dass man von hier auf jeden Fall richtig gut fliegen konnte. Also früher, als ich angefangen habe oder fliegen wollte nach Budapest, habe ich immer die Stuttgarter beneidet, weil die halt hier echt billige Flüge hatten. So 80 Euro hin und zurück.
Und dann bei Mutis Zelt vorbeischauen.
Ja, warum nicht? Okay. Gut, zum Balaton, das war unten am Balaton, ist schon weit von Budapest, aber... Nee, ja, so lief es auf jeden Fall. Und da sie halt schon quasi involviert war und natürlich auch wusste, dass ich mit sowas mein Geld verdiene oder mir gern was dazu verdiene, hat sie halt einfach an mich gedacht bei dem Link, aber es war bestimmt safe nicht ihre Intention.
Nein, so aus Interesse halt, ich verstehe schon.
Ja, sie hat es nicht gesagt, so hey... Mein Vater hat mich angerufen, er hat gesagt, du bist nicht so gut, Alter, wie du immer meinst, im Pushen. Wird mal Zeit für den Next Step. Schau dir mal die Silk Road an.
Nee. Und dann hast du dich eingeloggt.
Genau, ja, erstmal geflasht oder, ja gut, der richtige Flash kam dann wirklich nach dem Einloggen. Aber erstmal so, okay. Onion, Tor-Browser.
Schon
Bitcoin später ist erstmal irrelevant. Dann halt schnell, ganz schnell so ein Tutorial, weißt du, auf dumm schnell gegoogelt. Tor-Browser holen und wie ist halt jetzt gerade aktuell die URL von Silk Road. Das waren quasi die zwei Sachen, die man halt auf 5 Minuten raus hat. Dann genau eingeloggt und einen neuen Account erstellt. Und dann wurden die Augen schon groß, weißt du. Wir reden hier von 2011, Oktober 2011. Logge ich mich das erste Mal ein und sehe halt nur die Kategorien zum Durchbrowsen.
Hey, das ist so krass.
Dissoziative, Opioide, Cannabisprodukte, Stimulanzien, genau, und was es nicht noch alles gibt.
Dann unten noch mehr als 9 Seiten und so, das war, also ich das erste Mal da drauf war, dachte ich, what the fuck, Digga. Also war später, aber wesentlich später war noch mehr los und so.
Aber ja, da war schon viel mehr los. Aber auf jeden Fall, vor allem einer, für jemanden wie mich, weißt du, der gerade überhaupt erst vor ein paar Monaten Fuß gefasst.
Digga, das ist wie bei diesem, wie heißt dieser Togo-Scheiß, wo wenn die gewinnen, so eine Minute lang alles in ihren Einkaufswagen tun dürfen.
Ja, Mann.
So ungefähr.
Ja. Auf jeden Fall, genau. Hätte ich gewusst, wohin mit dem Zeug zu dem Zeitpunkt schon, dann hätte ich sofort, wäre ich so durchgerannt wie die kleinen Kinder durch den Laden. Aber da war es halt erstmal so, okay, jetzt muss ich mich mal sortieren. Ich habe jetzt irgendwie quasi die Silk Road gefunden. Also, ich weiß nicht, Silk Road, eigentlich war ja Marco Polo, oder? Der da die Route gefunden hat, oder?
Gar keine Ahnung. Aber ist Seidenstraße nicht Ding? Also,
ja, die Seidenstraße war von den Chinesen etabliert, oder? Um ihre Seide... an den Zwischenhändlern
also
vorbei.
Also andere da, Afrika.
Nach die Westen zu bringen. Na.
Ja, doch. Genau.
Ja. Weil ich glaube, es hieß schon auch irgendwie deswegen Silk Road. Weil man
aber doch,
ganzen,
ja doch, Marco Polo. Ja,
weil
ja,
du die ganzen Zwischenhändler ausschaltest. Deswegen auch Silk Road, glaube ich, unter anderem.
Aber genau, ich habe mich nie gefragt, wieso das so heißt. Lustig.
Ja. Recherchiert habe ich jetzt auch nicht, aber es macht schon irgendwie. Wir können es uns so hindrehen,
ja, dass
es
Sinn macht. Ja, Marco Polo hat China entdeckt, Seidenstraße stimmt. Ich habe gerade Marco Polo in meinem Kopf, ist nur Kolumbus aufgedingt. Ich war so, falsche Seite von dem.
Kolumbus?
Nein, das ist. Scheiß drauf, Digga. Deswegen sind wir jetzt nicht hier, damit wir auf Low-Level-Geschichte machen.
ist doch cool, Alter, wenn du auch mal wie jemand dastehst, Alter, der gar keinen Plan hat von nichts.
Ja, ich habe auch keinen Plan, Digga. Aber jetzt mal, guck mal, wie kann ich mir das vorstellen, so was Ding angeht? Weil was ich mich immer gefragt habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte immer so, wenn du so mit deinen Homies bist, keine Ahnung, bist beim Dönerladen und sitzt du da und denkst so, ey, wenn ich jetzt Drogenimperium machen würde, wie würde ich vorgehen, dass man nie geschnappt wird? Ich glaube, das ist so ein Gedanke.
Da kenne ich mich nicht aus, Alter.
Hast du dir das noch nie davor vorgestellt? Ich schon ein paar Mal.
Doch,
das ja. Hast du ja gemacht. Aber definitiv. Auf jeden Fall, die erste Frage, die ich hatte, war immer, okay, wenn ich das jetzt online verchecken würde, woher kriege ich das Zeug? Bestelle ich das online? Dann erstmal Paranoia, ich kenne die Leute nicht. Wie weiß ich nicht, dass es gestreckt ist? Was ist, wenn auf einmal jetzt hier irgendwie 100 Kilo Ding ankommen und so? Wie hast du das gemacht oder hast du dir live geholt?
Das war so eine Mischung daraus. Man ist jetzt zwar ein weiter Sprung, aber mir ist es egal, wir können ja später zurückspringen. Also ich habe jetzt dann schon meine eigenen Teile gepresst und dann wurde ich online angeschrieben auf der Silk Road von einer Crew aus den Niederlanden.
Mhm.
Und die haben gesagt, oder ich weiß nicht, wen sie alles angeschrieben haben, aber man hat schon gemerkt, das ist eine Message, die ist an mehrere Leute rausgegangen. Vor allem an Leute, die sowieso Ecstasy gerade verkaufen.
Mhm.
Und die Message war quasi so, Digga, wir können dir frei auch Ecstasy liefern, so eine 500.000 Pillen, wie schaut's denn aus, das und das wäre der Preis. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, Ecstasy-mäßig bin ich jetzt bedient, aber Grundstoffe oder andere Substanzen, die würden mich schon interessieren. Ja, dann treffen wir uns doch. Und eine Woche später, maximal, war ich oben in Emmerich am Rhein, an der Grenze zu Holland. Und dann hatten sie mein erstes Kilo MDMA dabei. Und ich habe es dann in ihrem Auto übernommen, quasi.
Wie läuft so ein Drug-Deal ab, Digga? Hast du da nicht Angst, alleine hinzugehen, dass sie dich rippen, dass sie die Kohle nehmen? Oder ist es bei einem Kilo jetzt so, sagst du, ja, Kindergarten? Weil ich kenne da schon Stories, also auch echte, wo das dann schief läuft. Geht es nicht um ein Kilo,
aber. Kann natürlich alles laufen, aber die haben selber einen Account gehabt, die haben einen netten Eindruck gemacht. Ja, die haben noch mal angerufen, als ich unterwegs war dahin.
Okay, Sascha, geht's dir gut? Hast du die Grenze gut gepackt?
Ja, ich musste ja nicht mal rüber. Wir haben uns ja in Deutschland getroffen.
Das ist Teil vom Service, dass sie das sogar nach Deutschland bringen. Was? Die haben das nach Deutschland gebracht?
Ja, die kennen doch die Grenze in- und auswendig dort. Das ist doch. Also
das sie haben mit einem Kilo nach Deutschland spaziert, um dir das zu bringen.
Ja, es ist, glaube ich, nichts einfacher, als mit holländischen Kennzeichen da die Grenze zu passieren. Es ist quasi so, die stehen entweder an der oder an der Grenze, aber nie an beiden gleichzeitig. So war es quasi. Ein Scout-Fahrzeug vorschicken und wenn es clear ist, dann ist clear und wenn nicht, dann ist die andere offen. Weißt? Und,
krass.
Und Emmerich am Rhein, wir reden ja jetzt hier von einer Ausfahrt, weißt du? Also quasi, wenn wir jetzt über die Autobahn fahren, die A3, dann ist also quasi nach der Grenze hast du noch 5 Kilometer, dann bist du schon bei der Ausfahrt Emmerich. Also das ist jetzt nicht so die Strecke gewesen für die.
Und dann hast du ein Kilo MDMA dir geholt.
Genau, und ich war schon verdammt aufgeregt. Also wirklich.
Junge, Alter, mit einem Kilo im Kofferraum.
Ich habe das nicht mitgenommen.
Sondern?
Ich habe meinen Briefumschlag schon dabei, vorfrankiert, Adressfeld ausgefüllt, so einen großen, weißt, Maxi-Brief.
So, du hast dir das selber geschickt?
Ja, natürlich.
Was denn? Du bist so ein Genius. Du bist dort, dass du das eingeworfen bist.
Wir sind rein. Sorry. Ton passt noch, oder? Wir haben uns reingehockt in ihr Auto und ich halt zum Zittern und ja, hier nimm das Geld. Und
was hat es gekostet?
Es ist 6.000, das erste war 6.000. Und ja, sie zieht das Geld und ich so, boah, ja, okay. Hab halt das Zeug verpackt, also in den Briefumschlag rein, weiß, noch ein bisschen Papier drumherum, zugemacht. Ich glaube, sonst war alles vorbereitet, hab nur darauf gewartet, dass sie das fertig gezählt haben. Und sie sagen noch so davor, hey Digga, weißt du, wir haben uns halt irgendeinen Standort ausgemacht zum Treffen. Und wir kommen dann halt so an und sie so, hey, du weißt schon, dass 10 Meter die Polizeiwache ist, Alter. Direkt neben der Polizeiwache haben wir uns getroffen. Aber egal, hilft es nicht, war ja schon mitten in der Nacht. Die haben sich so schnell wie möglich verpisst. Ich stand da mit meinem Briefumschlag und hatte noch ungefähr 20 Meter zum Gehen. Also weißt, von diesem Schotterpark, das wo wir uns getroffen haben, waren es so 30, 40 Meter zum Briefkasten. Aber ich war dann wirklich so.
Die waren hart.
Diese 40 Meter, Alter, boah. Schnell hin und das Ding reingeschmissen. Und dann nur noch gehofft, dass es jetzt in 2 Tagen oder so unten in Ulm bei mir wieder ankommt.
Und hat geklappt auf jeden Fall, ja. Kam gut an.
Wie viel Cash hast du, kann man machen mit einem Kilo MDMA, wenn du das presst und was weiß ich was machst? Oder hast du daraus dann Tabletten gepresst? Oder?
Ich habe da noch gepresst, ja. Das war noch, da hat sie sich noch nicht verabschiedet, die Tablettiermaschine. Deswegen ist es schwer zu sagen, aber ich habe ja recht schnell Preisansagen gemacht, also richtige Kampfansagen vom Preis her. Schon mal, als ich angefangen habe auf der Silk Road, da haben die noch wirklich 80 Dollar aufgerufen pro Gramm. Flächendeckend. Und ich habe dann angefangen mit 5 Gramm für 150. Anders geht's nicht. Also vielleicht wäre es anders gegangen, aber ich wollte halt jetzt einfach Rambazamba machen. Weißt? Ich wollte jetzt einfach den Markt aufmischen. So, was für 80, was für 60? Wir machen jetzt irgendwie 20, 25. Und
aber lohnt es ja immer noch. Ich meine, es ist ja
lohnt sich immer noch. Ding, ja. Das sind immer noch 18 Euro, 17 Euro. Warum nicht, gell?
Ja.
Das sind bei 1000 Gramm auch. Lass mich rechnen.
Nee aber es ist viel. Also es lohnt sich ja. Also es, und dann hast du...
Und aber die Leute, die anderen Vendoren, die haben mich trotzdem angeschrieben und haben gesagt, hey, denk doch mal an uns.
Haben die echt?
Ja, natürlich. Also das ist eine Situation im Analogen.
Aber die haben wahrscheinlich klein gekauft und deswegen hatten die beschissenere Margen, oder nicht?
Nein, haben die auch 6? Also klar, natürlich, da waren Leute dabei. Mich haben ja nicht alle angeschrieben, aber 2 haben mich angeschrieben. Einer davon war selber in den Niederlanden. Der hat aber auch gewusst, so egal wie billig er es macht, selbst wenn er noch unter meinen Preis geht, was er aber niemals machen würde, aus Prinzip. Ganz ehrlich, im Nachhinein verstehe ich das, weil spätestens wenn du gebastelt wirst, da überlegst du dir schon, ob du das einfach so für Jux und Tollerei machst.
Ja, da rechnest du noch deine Freiheit rein, ja.
Oder ob du das fürs Geld machst. Aber auf jeden Fall, er hat dann auch gesagt, ja, selbst wenn ich es günstiger mache als du, die Leute werden immer noch eher bei dir bestellen, weil du einfach aus Deutschland verschickst und ich aus Holland. Und das ist halt ein No-Go für viele. Amis vor allem zum Beispiel. Jetzt Amis oder egal wo. Also damals hattest du ja, war ja klar, dass alles, was aus Niederlanden
sicherer,
verschickt wird,
wenn
quasi ist Red Flag. Ja, ja. Und Deutschland, als ich angefangen habe zumindest, war das noch unbedenklich für die internationalen
Ist es jetzt schon so, dass die auch deutsche Sachen so richtig...
Die haben zu meiner Zeit schon angefangen, ja.
Krass.
Anfangs ist noch alles durchgegangen und dann ist es schon Thema geworden, dass aus Deutschland anscheinend auch viel Zeug kommt. Spätestens mit diesem mexikanischen Blog wurde das ja dann das erste Mal thematisiert, dass da irgendjemand aus Deutschland massig Drogen verteilt.
Der Pfandleiher. Welt.
Ja. Ich weiß bis heute nicht, was da wirklich drin stand, weil er ist ja auf Spanisch. Ich hatte den in den Akten drin, aber ich habe da jetzt niemanden gefunden, der mir mal schnell so 4-5 Seiten mexikanischen Blog übersetzt, was da denn da wirklich drin steht.
Stimmt, hat der Head Honcho von der Polizei hat darüber gesprochen, dass sie das gelesen haben und dann auf dich aufmerksam geworden
sind. Ja, was ja gar nicht stimmt zum Beispiel, aber...
Echt?
Die wurden aufmerksam durch mich, weil sie 1500 Seiten Akten von den österreichischen Ermittlungsbehörden überreicht bekommen haben. Bitte festnehmen. Also das war ungefähr das, was hier in Deutschland angekommen ist.
Wie lange hast du gebraucht, um das Kilo zu verkaufen?
Also gehen wir mal davon aus, dass ich die Hälfte verpresst habe in Teile und die andere Hälfte halt so angeboten habe. Aber da ging es, der Anfang war zäh.
Ja?
Der Anfang war zäh. Der Anfang sah auch so aus, so...
Wenn du auch oben gelistet wirst und so, musst du halt günstiger verkaufen und gut und schnell.
Da wirst du nicht automatisch oben gelistet, nur durch günstig.
Nee, wenn du gut verkaufst und dann halt dadurch Rezension bekommst, das
ja,
meine ich.
Genau. Am Anfang lief es wirklich noch so, ja, ich habe im Forum nach Leuten gesucht, die jetzt einfach mal umsonst ihre Free Samples nehmen. So quasi die ersten 5, die sich melden, kriegen jetzt hier ein Free Sample.
Ja, aber das ist schon Trusting, Alter. Da, also habe ich gehört, dass wenn man da im Internet solche Sachen kauft, dass es wichtig ist, demjenigen zu vertrauen, dass es gut ist und dass es auch schnell ankommt.
Ja, damals war das auf jeden Fall noch einfach mit dem Trust. Damals gab es auch noch gar keine Scam-Mentalität. Also da waren die Leute einfach noch alle sehr, einfach nur happy. Richtig happy, dass sie was in die Hände bekommen. Da haben sie noch nicht drüber nachgedacht, wie kann ich dem jetzt irgendwie trotzdem nochmal mein Geld zurückholen oder so ein Scheiß.
Wer scammt wen jetzt? Der Verkäufer den Käufer oder der Käufer den Verkäufer?
Also in dem Fall rede ich vom Käufer den Verkäufer, indem er sagt, es ist nichts angekommen. Weil damals lief ja noch alles immer nur über Treuhänder. Also Escrow.
Wie meinst du Treuhänder?
In dem Fall Silk Road als Treuhänder verwaltet die Funds.
Erst wenn der sagt, es ist angekommen, kriegt er die Kohle.
Genau. Oder wenn ist angekommen und passt, zum Beispiel. Weil kann ja auch ankommen, aber sind nur 3 Steine drin oder so. Mhm. Oder was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall, aber damals gab es da noch fast nie Konflikte. Also das war immer wirklich smooth. Und bei mir, deswegen konnte ich auch die ersten Monate auf AGBs komplett verzichten. Also keine Terms and Conditions. Einfach so, wenn was nicht ankommt, meldet euch, ich schicke euch den ganzen Scheiß nochmal. Mhm, und es ist nicht oft vorgekommen. Und bei mir gab es da 100% Reship. Und zum Ende hin, als ich dann schon langsam aufgehört habe, da hatte ich auch selber die Erfahrung gemacht, dass es Probleme gibt langsam, dass sich die Leute, die Mentalität sich ein bisschen ändert. Da bin ich halt einfach ewig nicht online gekommen, weil ich Paras hatte. Und die Leute haben halt angefangen, sich abzusprechen im Forum, so, hey, lass uns doch einfach mal alle behaupten, dass nichts gekommen ist oder so. Und dann schieben wir dem den Exit-Scam in die Schuhe und der Ross Ulbricht hier, der Mr. Admin von der Silk Road, der gibt uns dann allen unser Geld zurück. Weil die ersten haben, es war ja wirklich so, dass Zeug nicht angekommen ist, nicht so schnell, weil da gerade die Olympiade war 2012. Und aus irgendeinem Grund hat die Post einfach Verzögerung gehabt. Und dann die ersten haben halt angefangen zu schreien und ich war halt nie online. Die haben angefangen zu schreien, Digga, der hat sich einfach verpisst und hat nichts verschickt. Und die ersten haben halt dann ihr Geld zurückbekommen und dann ist es quasi wie so eine Kettenreaktion geworden. Jeder hat einfach gesagt, Digga, ich habe mein Geld nicht, der hat sich verpisst, der ist nicht online, gib mir mein Geld zurück. Und das war quasi so mein schönes Abschiedsgeld von der Silk Road. Das waren 120.000 Dollar, glaube ich, die ich in diesem Treuhänder drin hatte, wo ich mein letztes MDMA auf den Weg gebracht habe, bevor ich halt mein Lager geräumt habe. Ich wusste, das ist auf dem Weg, das Geld kommt dann irgendwann rein, es lief so rein in die Kalkulation, passt. Dann Wochen später habe ich halt gemerkt, meine Wallet füllt sich nicht. Warum kommt da nichts auf meine Wallet? Dann schaue ich rein und halt, ich war halt wirklich 2 Wochen nicht eingeloggt. Und mit so einem großen Account, das war halt schon krass, was da auf mich gewartet hat. Aber auf jeden Fall, jeder hat sein Geld zurückbekommen. Und es waren die 120.000, die aus dem Treuhänder wieder alle an die Kunden zurückgegangen ist. Und später konntest du dann noch im Forum lesen, ja, ich habe es dann übrigens schon bekommen, gell. Also es hat zwar wirklich 2-3 Wochen gedauert, was normalerweise eine Woche dauert, aber die haben alle ihr Zeug bekommen, weißt du.
Das ist halt das. Und du die Kohle aber nicht.
Genau, ich die Kohle nicht, nee. Deswegen habe ich dann auch nicht so viel nicht so viel Mitleid gehabt. Ich meine, ich finde schon scheiße, dass Ross Ulbricht 2-mal lebenslänglich bekommen hat, hier der Admin von der Silk Road. Aber ja, ich vermisse trotzdem meine 120 Riesen.
Ja, verständlich. Verständlich. Aber du hast doch gesagt, dein erfolgreichster Monat war 120 Reingewinn.
Ja, ja.
War das oder?
Nee, also das ist schon bei mir angekommen auf jeden Fall. Das war so ein bisschen davor, als halt noch richtig rund lief. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich das kalkuliert habe, aber ich schätze mal, ich habe einfach die Bitcoin-Eingänge genommen für einen Monat und habe halt runtergerechnet, was ich jetzt ausgegeben habe in dem Monat für Material. Also
ja, so Pi mal Daumen.
Aber es war schon recht akkurat, aber ich hatte eben nicht die Zeit, das mehrmals
zu machen. Digga, bei 120.000 Euro also kannst du nicht selber noch parallel alles selbst rechnen. Das ist unmöglich. Ansonsten machst du wie dein Kollege 5.000 Excel-Listen-Einträge mit Kunden. Aber
Grüße gehen raus an Maximilian Schmidt.
über den sprechen wir später auch noch. Aber sag mir mal jetzt, wenn du Wie lang ging das Ganze? Also wie viel Geld hast du insgesamt damit gemacht? Das interessiert mich. Also über welchen Zeitraum warst du aktiv?
Das interessiert jeden. Das kann ich keinem beantworten, weil ich nicht weiß. Was ich aber sagen kann, ist auf jeden Fall meine Aktivität. Erstes Mal eingeloggt auf Silk Road, Oktober 2011. Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits diese 2 Grows gehabt in Deutschland. Also, und dann in Ungarn kam auch noch ein bisschen was rein. Aber auf jeden Fall, das war jetzt analog. Dann genau eingeloggt bei Silk Road und Account an den Nagel gehangen war Oktober 2012. Mhm. Also jetzt quasi Silk Road aktive Zeit, 1 Jahr. Davon waren die ersten 3 Monate halt nur, ich kaufe jetzt was und verkaufe es irgendwo weiter. Dann habe ich irgendwann den Pfandleiher-Account kreiert. Anfangs nur, um irgendwie an Bitcoins zu kommen, ohne jetzt über die Banküberweisung was machen zu müssen, weil die Bank halt irgendwie mir Fragen gestellt hat, was denn Bitcoins sind. Und dann so muss man sagen, Anfang 2012 ging es dann langsam los mit eigene Teile pressen und halt eben die Holländer kennenlernen. Das gipfelt dann irgendwo im Mai, Juni, Juli. August werde ich dann paranoid, fange langsam an, das Lager aufzuräumen. Und Oktober ist dann, oder ja, September. Oktober, also auf jeden Fall Oktober mache ich den Laden dicht. Wie lange ich mich dann nicht mehr eingeloggt habe, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so die 2012, kannst rechnen, so Februar bis September lief der Laden. Auf jeden Fall auf Hochtouren, mehr oder weniger. Anfangs natürlich, bis er halt ins Rollen kommt, hat es gedauert. Ist ganz normal. Aber so, ich weiß auch nicht, wo der Hype herkam, weißt
du? Aber so 6-7 Monate sagst du dann.
Ja, gute. Da war ich auf jeden Fall Vollzeit. Also hatte ich 100-Stunden-Wochen. Ganz ehrlich, viel länger schaffst du das auch gar nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist das mit, also das heißt, man könnte jetzt so ungefähr sagen, wenn wir jetzt mal sagen, angenommen, wir nehmen jetzt mal als Durchschnittswert zwischen 80 und 120, so 100 Gewinn pro Monat über Februar bis 6-7 Monate. So über
ja, eine halbe das wäre noch ein bisschen großzügig, wobei man es echt schlecht sagen kann. Schau mal, bei mir sind auch schon hier 120.000, die der Ding mir nicht rausgerückt hat, die Silk Road. Dann allein schon Leute, was die festgenommen wurden, obwohl sie mir noch 25.000, 30.000 schulden. Weißt, das läppert sich schon. Dann habe ich ja noch mal irgendwann mal so 22, 23 Riesen in den Sand gesetzt. Weil
versteht man noch, wieso die anderen so teuer werden, wenn man das alles mit reinrechnet.
Ja. Irgendwann wollte ich ja noch mal ins legale Geschäft überwechseln und mit so Luxus-Autovermietung, weißt, da habe ich mal was probiert.
So ein bisschen Cash waschen.
Da wurde
Autovermietung.
Ja, ich wollte einfach weg aus der Illegalität.
Ja, aber ist doch klar.
Ich hatte eh einen Fable dafür. Und da wurde ich aber mies gerippt, Alter. Da wurde ich gescammt, Alter, vom anderen Stern.
Echt?
Ja, aber auch nur, weil irgendjemand so dumm war und sich dazu hat breittreten lassen, mit mir einen Vertrag zu machen, weißt? Eine ganz normal rechtlich bindende. Ich hatte zwei Zeugen dabei. Der Typ hatte eine Pizzeria. Damals hat sie noch sein Vater gehört, aber eine Pizzeria in der Münchner Innenstadt, weißt du? Und egal, wie gut die lief, wenn du in der Pizzeria in der Münchner Innenstadt hast, dann hast du auf jeden Fall mehr wie 20.000 Euro. Mhm. Also hätte ich bei dem natürlich einklagen können. Aber ich hab mich damals nicht interessiert, weil das war Portokasse. Aber die Geschichte spielt eigentlich schon noch eine zentrale Rolle später, warum ich aufgehört habe mit der Silk Road. Aber was ich sagen wollte, da sind auch mal wieder 22.000, 23.000 rausgegangen. Da 120, weil es da der eine schuldete 25, der andere schuldete auch noch 30.000. Wir werden nicht draufkommen, wie viel ich verdient habe.
Ja, da auch
nicht draufkommen. Aber auf jeden Fall, es hat so 2 Monate gebraucht. Oder einen Monat, um anzulaufen. Und dann lief's und ab September sowas habe ich die Schnauze voll gehabt, auf jeden Fall.
Wie kann ich mir zum Beispiel jetzt, ich habe mir das angeguckt mit, wie heißt der, Shinyflex. Und der hat ja dann irgendwann, also der kam ja gar nicht mehr hinterher mit Bestellungen und so, weil er diesen ClearNet-Shop hatte und halt viel mehr.
Ja, natürlich, da kommt ja jeder Depp kommt da quasi vorbei auf deinem Shop.
Und wie war das jetzt bei dir? Also hast du so irgendwann gemerkt, okay, das kriege ich alleine nicht mehr hin? Also ganze Zeit, du hast ja auch gesagt, Digga, Australier stehen auf, dann gehen Europa und so weiter. Also du hast 3 Zeitzonen, die du im Endeffekt, mit denen du ganze Zeit in Kontakt stehen musst. Dann fragt der eine Dulli, wann kommt mein Scheiß? Dann schreibst du dem, weil du weißt, es ist wichtig, dass du in Kontakt mit dem bist und so. Wo hast du gemerkt, ab wann ging das nicht mehr?
Ich muss sagen, wenn man es wirklich wollte, wenn man den Willen hatte, dann ging das noch gerade so. Ohne Angestellten, ohne irgendwie Hilfe. Gut, ich muss sagen, ich habe das Zeug nicht immer selber zum Briefkasten gefahren, aber da habe ich halt mal irgendwann irgendein nettes Mädchen getroffen, die das für mich gemacht hat. Austausch für Schwanz oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Nee, die wurde schon gut bezahlt. Mit Schwanz.
Und.
Nee, die wurde echt gut bezahlt. Ich glaube... Das hört jetzt auch das LKA zum ersten Mal, aber die werden es eh niemals rausfinden. Ich glaube, die hat so 300 oder 500 Euro bekommen pro Fahrt.
Mhm. Und dann hat sie das da quasi hingebracht für dich?
Und es war nicht weit.
Ja, aber du hast ja trotzdem noch übel viele Dinge, die du im Anführungszeichen ja nur du machen kannst, ohne Leute einzulernen. Ja. Wie ist denn das?
Aber um darauf zurückzukommen, es ging auf jeden Fall noch. Also so 100 Bestellungen am Tag. Wenn man einfach davon ausgeht, dass viele Leute einfach die AGBs lesen und dich einfach nicht so viel dumme Fragen stellen und dir einfach vertrauen, weil du einfach den besten Ruf hast gerade auf der Seite und dich in Ruhe lassen, dann ging das jetzt schon noch irgendwie.
Wenn man kannst du auf versenden bleibt. Und abpacken, konzentrieren und holen und nicht auf Callcenter-Note spielen.
Oh. Ja, und also das geht noch 100 Bestellungen am Tag, so das ist noch machbar. Problem war halt eher, so diese... Das Koks, was das halt mit deinem Belohnungszentrum macht nebenher.
Das wäre meine nächste Frage.
So, anfangs so 100 Briefe abgepackt. Oh, das habe ich jetzt aber gut gemacht. Ah, ja, schön. Aber wenn es dann halt runter geht, so, du brauchst...
Bei jedem zweiten Brief.
Genau, du brauchst irgendwann schon bei jedem Brief oder machst gar nichts mehr und ziehst einfach nur noch das Koks. Das ist halt nicht zielführend, aber da, das ist halt das, was der Druck dann halt mit einem macht. Es ist ja noch viel schlimmer als das. Es ist ja nicht nur so, dass du da dir das guckst, irgendwann ballerst und nur noch alle 10 Minuten einen Brief machst, sondern irgendwann war ich ja schon so paranoid, dass mir eine Nase gereicht hat, dass ich mich jetzt hier 8 Stunden ans Fenster stelle und mein Kopf mir nicht mehr erlaubt, meinen Blick von der Fensterscheibe abzuwenden, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich wegschaue, kommt das SEK rein.
Boah.
Und da bist du halt
nicht so viel. Hast du so viel gezogen, dass dich so dumm
paranoid. Da musst du nicht viel ziehen.
Echt?
Nee. Ich bin, wenn du von Haus aus, wenn du weißt, so, Digga,
also ich habe Gras zum Beispiel immer paranoid gemacht. Aber ich glaube,
ja, mich kann Gras auch gut paranoid machen. Auch schon von einem anderen Level. Aber Koks ist nochmal was ganz anderes. Und ich wusste ja schon, hey, ich habe das fucking Bild von meinem, das weiß ich mittlerweile ganz Deutschland, dass ich von meinem ersten gepressten Swastika Ecstasy-Teil habe ich mit dem iPhone das Bild gemacht und da habe ich halt vergessen, dass die EXIF-Daten noch drauf sind. Und also im Forum, diese
Upload-Daten vom Bild oder was?
Ja, quasi Metadaten, GPS, im Endeffekt konnte man sich daraus recht schnell ausrechnen. Und genau, das Forum reihenweise haben sie mir geschrieben, halt meine Follower. So, Digga, ich will es gar nicht fertig ausrechnen, was die GPS-Koordinaten wären, aber du bist ungefähr so in dem Bereich und schau, dass das Bild wegkommt. Aber ich konnte ja nur meinen originalen Post löschen. Aber die ganzen Zitate, also, weißt du, Reply, wenn man auf einem Post replyt, dann ist ja das Zitat
shit, noch da. Und da können die Daten
und da, noch da war halt der Link zu dem anonymen Upload da. Und ein anonymer Upload funktioniert halt nicht so, hey, ich will das Bild jetzt wieder löschen. Mach das mal bitte. Das Bild war eigentlich für immer dort. Kann sein, dass ich mit dem Support dann noch irgendwie die zwei, drei zitierten Post dann auch noch löschen lassen konnte.
Das, was dich ja paranoid macht, ist ja auch die ganzen Fehler, die man macht.
Genau, das ist der Major Fehler.
Du weißt, die werden kommen.
So, wenn irgendjemand dieses Forum auf dem Schirm hat, dann sind die jetzt in 2 Stunden da oder in 2 Tagen. Aber es passiert halt nie was. Aber es bleibt in deinem Hinterkopf, weißt
du? Also es passiert dann irgendwann.
Ja, genau.
Boah, und das stelle ich mir richtig abgefuckt vor.
Genau, und genau, da brauchst du nicht viel ziehen in dem Mindset.
Da brauchst du gar nichts ziehen, um paranoid zu werden.
Ja, um generell paranoid zu sein, nicht. Aber da konnte ich noch arbeiten, da konnte ich noch sagen, ist mir egal. Und dann gehe ich halt rein und keine Ahnung, passt schon. Aber dann nochmal so 0,1, 0,2 Gramm Koks dazu ziehen, dann kommen die psychotischen Zustände, wo dein Kopf einfach sagt, nein, du darfst nicht wegschauen von dieser scheiß Fensterscheibe, weil gerade dann, wenn du wegschaust, dann kommen sie. Und dann hatte ich auch schon so Situationen wie, ich habe mir eingebildet, ja, mit ein bisschen Weed kann ich mich da vielleicht runterholen aus der Situation. Aber mein Kopf hat mir nicht erlaubt, dass ich selbst nur zum irgendwie das Weed halt konsumierbar zu machen. Also rollen konnte ich ja nicht. Aber jetzt irgendwie so einen Kopf oder so fertig machen, weißt, von dieser Flaschenbong oder so oder irgendwie vom Vaporizer. Ich konnte einfach nicht vom Fenster wegschauen. Selbst wenn es nur darum ging, um sich irgendwie Weed reinzuknallen.
Krass.
Ich kann nicht wegschauen. So schaut halt Koks-Paranoia aus, Koks-Psychose.
Und dann, wenn du wieder nüchtern bist, guckst du dann wieder?
Ja, irgendwann schon, ja. Ja, klar.
Weil du denkst
dir, nie wieder, nein, Mann, ich werde nie wieder eine Nase ziehen. Nie, nie. Und dann so einen Tag später ist es dann wieder wie vergessen. Aber das ist ja das, da ein selbstreflektierter Mensch, der sich auch ein bisschen damit befasst und weiß, wie einfach Koks mit dem Belohnungszentrum, mit dem Suchtgedächtnis spielt. Und wie es halt die Erinnerungen so zurechtrückt. Und wenn man das entlarven kann, dann kommt man da auch drum rum. Also nicht, wenn man jetzt gerade mittendrin ist, so wie ich damals, aber so im Nachhinein ist es ganz einfach. Koks lässt dich denken, es war das Allergeilste auf der Welt.
Und verdrängt alles andere.
Genau. Und es probiert auch immer so Szenarien zu kreieren in deinem Kopf. So, jetzt, keine Ahnung, jetzt wiegst du zum Beispiel 20 Kilo weniger. Oder 30, und wenn du das jetzt dir gönnst, Alter, dann flasht es wieder viel mehr. Dann knallt es wieder wie beim ersten Mal. Solche Sachen probiert halt dein Hirn, dein Suchtgedächtnis dir so hinzubiegen, damit du das doch in Erwägung ziehst, vielleicht auch mal wieder zu probieren. Aber ist halt auch einfach nur low von deiner Psyche, wenn man das halt mal durchschaut hat.
Ja, das ist halt, ist eine starke Droge. Ich glaub, selbst wenn man es checkt, ist es auch schwer, damit aufzuhören. Also, war jetzt so, ich glaube, Gras ist da nochmal sehr viel leichter als Koks. Ich glaube, Koks nochmal ganz anderer Ballpark.
Ich habe ja die abwegige Theorie, dass so ein richtiger, echter, waschechter Narzisst oder so wie ich, dass
echt, würdest du dich als Narzisst bezeichnen?
Ich glaube schon.
Echt? Ich habe einige Narzissten kennengelernt und die waren durchaus unsympathischer.
Ja, man muss sich dann halt
oder nur, zum Beispiel nur Psychos, Soziopath, die auch schon mal hier waren.
Dann halt nur Soziopath. Ja, ich bin ja jetzt noch nicht lang Emotionologe. Ich weiß nicht, warum du lachst. Ich habe da so einen Kanal gefunden, so einen YouTube-Kanal, da zahle ich jetzt 100 Euro im Monat für die Mitgliedschaft. Da habe ich Emotionologen-Level und da werde ich jetzt ausgebildet in so Face-to-Face, Online-Livestreams. Ja,
du machst mich krank.
Okay.
Ey, der Typ hat mir den letzten Nerv geraubt, dass er sich hier reinsetzt und einfach nur eine Lügengeschichte nach der anderen erzählt und denkt, dass ich, ey, Digga, ich saß nur da und ich war so, what the fuck, Mann, bitte hör auf. Ist unangenehm für uns beide so. Erzähl doch einfach die Wahrheit.
Hör doch einfach auf, Mann. Erzähl doch einfach, wie das war. Damals mit Blackie in der Zelle, als du 20 Mal seine Nudel gefirbelt hast, Alter.
Ey, der Typ.
Digga, wer kennt ihn nicht, den 165 Kilo Junkie, Alter. Du 1,95 oder 2,10 Meter, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich hatte ein Feuerzeug in der Hand. Oder einen Kugelschreiber. Ich weiß bis heute nicht, warum der nicht umgefallen ist. Der ist nur nicht umgefallen, weil er in der Ecke stand, glaube ich.
Digga, ich bin nach Hause gegangen, ich habe mich so eklig gefühlt, Digga. Weil ich war so
2 Stunden gewaschen. Ich bin so dreckig.
Also, es gab wirklich 2 Podcasts, nachdem ich richtig eklig gefühlt habe. Das war einer davon, Digga. Den anderen hast du auch gesehen. Ey, wirklich, Digga, das war echt unangenehm, Digga. Dass er sich hier reinsetzt und noch so lügt, Mann. Ey, das war so unangenehm.
Ja, aber ich habe mich halt auch echt gefragt, warum jetzt auf einmal mit diesen Lügengeschichten anfangen? Warum lässt du die Lügengeschichten nicht bei Hyperbowl oder bei Galileo? Warum hier?
Ist einfach. Junge, Alter, was hat der angefangen dann? Ja, der Boss von Paris.
Ja, und deine Fragen, weißt, man merkt das schon richtig. So, ja, okay, also du bist da jetzt reingekommen
hat
und
man
da,
das gemerkt?
Da spielen sie mit den Köpfen Fußball. Und wie viel Zeit ist da jetzt vergangen, dass du der Chef wurdest in dem Knast? Ja, 1,5 Jahre, ja. Und ich habe da jetzt schon 61 Kilo gewogen, also 58. Also mit 58 bin ich rein und dann habe ich 61 Kilo gewogen. Und dann fragst du, 3 Kilo mehr. Nein, 81. Ja, 81, okay. Aber
man merkt es schon. Gemerkt?
Na klar, merkt
man. Junge, ich saß da drin und ich war so, Jungs, können wir das hochladen? Die waren so, ja klar, man merkt es übel. Ich war so, echt, hat man mir angesehen. Ich war so, ist es jetzt unhöflich so mit
dem? Was ist denn, wenn man es merkt? Was? Warum darf man das da nicht hochladen?
Nein, merken im Sinne von, dass ich, also, guck mal, ich bin ja in so einer Situation, ich versuche halt höflich zu sein, weißt du, Leute kommen mir her, dann weißt du nicht, dass er mir jetzt Geschichten aus dem Palanergarten erzählt und dann bin ich nicht so in so einem Mut, dass ich mich jetzt anfange mit dem zu streiten, so, aber ich denke mir so, Digga, so, sei mal kein Bastard, Alter, hör mal auf hier zu lügen. Dann sitze ich so da und ich denke mir so,
cool story, bro.
Ja, Digga, und dann denke ich mir aber so, ey, so, versuch dich zu raffen. Da frage ich mich gleichzeitig so, ey, wirklich gerade wie ein Dulli, weil ich so, wirkt es so, als würde ich dem das abkaufen gerade, dass du so Scheiße erzählst?
Marco Teuschmann, der Richter vom Pariser Knast oder so. Irgendwann hast du dir sowas rausgedrückt und so. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt die Chance, dass du nochmal zurückruderst. Hat er auch ein bisschen, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Digga, ja, die haben mich als Richter anerkannt in dem Knast, weil ich einfach härter Liegestütze mache als alle anderen. Das war so ungefähr die Message.
Ich habe mich gefühlt so, als dachte der, dass du ein 6-Jähriger bin, der das so zum ersten Mal hört und dem du so jeden Scheiß erzählen kannst. Ich war so richtig erstaunt. Ich war so, Bro, was ist falsch bei dir? Aber egal, scheiß drauf. Also, ja.
Wir wollten ja noch über den Postel reden, Herr Schmann.
Über den können wir nochmal einen Podcast machen. Aber, was wollte ich dich fragen? Ich hab, dann vielleicht deiner. Also, du hast, das ist eher was aus deiner Szene. Ich hab ein Video von dir gesehen, wo du über Shiny Flakes gesprochen hast und dich lustig gemacht hast drüber, dass der halt schlecht verpackt hat, dass der die Excel-Liste 5000 Kunden. Du saß ja noch in dieser Doku mit dem Typen im Zug, der wegen seiner Liste
verpackt. Ja. Das ist so, vor allem, schau mal, gut, ich hab probiert auf Netflix zu reacten. Ich war um Mitternacht im Studio unten. Und dachte mir, okay, Netflix wird das jetzt hochladen, ich reacte drauf, passt alles. Dann habe ich gemerkt, oh fuck, die machen das ja erst um 9 Uhr. Also wenn quasi mittwochs was hochgeladen wird, dann Mittwoch 9 am. Und dann, okay, habe ich irgendwas anderes kurz recorded, bin dann ins Bett. Also habe es noch geschnitten und hochgeladen. Habe dann 4 Stunden gepennt und bin dann wieder runter ins Studio. Und dann war ich total übermüdet, weißt du. Aber ich habe mir das Netflix-Ding angeschaut und habe nebenher meine Reaction gefilmt. Und dann irgendwann kam die Szene mit dem Zug, weißt du, wo quasi der gerade ausgesagt hat gegen den Typen mehr oder weniger oder halt seine Aussage gemacht hat und der hat sein Brett kassiert und die landen dann wieder im selben Zugabteil und hocken dann so rum wie Best Friends und dann habe ich echt Minuten gebraucht, um das gerade überhaupt zu peilen, weißt? Ich habe schon irgendwas dazu gesagt und dann checke ich erst so, hä? Digga, der hat dich doch gerade ans Messer geliefert, das Urteil hast du doch gerade wegen ihm kassiert, du hockst jetzt mit ihm auf dem Vierersitz wie damals im Bus und machst irgendwie auf Best Friends.
Ja, was geht bei dir?
Alter, was ist denn los, Mann? Aber das sind diese Fanboys, weißt du? Gut, ich habe dann auch gesagt, Digga, wenn du mit ihm 50k gemacht hast und jetzt hast du halt irgendwie 1,5 Jahre auf Bewährung bekommen, so what, weißt, aber das war wahrscheinlich nicht das Szenario. Und es leben ja auch nicht alle diese Mentalität, diese Kodex-Mentalität, und ist ja auch gut so dass sie sofort auch ihn abstechen müssten für die Aktion. Auf jeden Fall eine sehr cringige Szene, das mit dem Zug. Hast du recht.
Das mit dem Zug hat mich gekillt, Digga. Das ist mich richtig gekillt. Ich war so, ich war genauso wie du. Ich war so, Moment mal, wieso reagiert der gerade so?
Aber was sagst du da, was sagst du generell dazu? Die haben ja, ich fand die Doku an sich übel nice. Ich fand ihn, ich sag's dir ehrlich, das Charakter irgendwie schwierig. Er hat sich halt, bei ein paar Sachen habe ich den gefühlt und ich gebe dem auch recht, manchmal hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, der fühlt sich ein bisschen zu krass. Dann mit der Polizei daneben auch noch immer so ein bisschen komische Situation. Die Doku an sich war geil gemacht, aber...
Ja, die war auf jeden Fall geil gemacht und ich habe auch nicht weniger erwartet von Netflix. Aber man hat schon oft gemerkt, so, das ist die Regisseurin, die halt das bisschen so hindreht und so.
Dass der so ein bisschen selbstverliebt
ist. Wenn du Shiny selber Regie hättest führen lassen, der hat niemals gesagt so, als Opener nehmen wir gleich mal so Feedback für Meth und für Heroin. So irgendwie so richtig polarisierendes Feedback. Das hätte der nie gesagt, aber die Regisseurin erscheint safe. Also das...
Ah, okay, verstehe.
Hey, jetzt nimmst du erstmal hier diese Szene ausfallende Meth-Feedback und dann nimmst du noch dieses Heroin-Feedback, dass erstmal alle Leute wissen, was Sache ist. Doku startet, Alter.
Aber das hatten wir vorhin auch, dass immer, wenn du so bei Interviews bist und so, dass die Leute so immer die aller asozialsten Sachen aus dir rauskitzeln wollen. Und das habe ich hier immer, dass wenn, keine Ahnung, so die Leute dann da sind, vor allem so Homies, dass ich dann irgendwie, kann ich sagen, irgendwas, wo ich so weiß, so, ey, Digga, das ist scheiße, dass es an die Öffentlichkeit geht, so, weil man hier so zu sehr vergessen hat, dass die Kamera lief. Dann sagen die immer so, ey, schneid das raus und so. Aber da ist ja nochmal was ganz anderes. Vor allem, wenn du so eine Doku machst, also habe ich vergessen, war ein bisschen mein Fehler. Das mit dem, aber ich weiß nicht, Digga, irgendwie, ich habe die Doku übel gefeiert, aber ich check den Typen nicht. Irgendwie, der wird doch wieder in den Knast kommen. Also irgendwie, der hat ja dort die ganze Zeit mäßig so angedeutet, so, ja, ich bin untouchable, aber ich mach das jetzt wieder weiter oder ich mach's weiter. So war mein Feeling.
Hat er das angedeutet?
Ich meine, oder die Doku halt, keine Ahnung.
Ja, die Doku hat es auf jeden Fall vermitteln wollen.
Genau.
Die hat ja gesagt, quasi schwarz auf weiß, es laufen wieder Ermittlungen gegen ihn. Aber wenn du danach jetzt googelst, dann bezieht sich quasi jeder Zeitungsartikel auf die Netflix-Doku. So, weißt? Und der Typ, der LKA-ler, der wurde ja auch ausgestellt, einen Monat, nachdem er diese Aussage getroffen hat, oder ein paar Monate.
Der Typ war ja gar nicht sachlich.
Der wurde suspendiert, ja.
Der war überhaupt nicht sachlich, Digga. Nee,
das ist ja auch eine Netflix-Doku. Was hat denn da Sachlichkeit?
Ja, aber der ist Polizeibeamter, Digga.
War.
Sorry,
das war. War. Ehemalig. Er machen, was er will.
Digga, so kannst du nicht verhalten als Polizist. Also wirklich, es ist eine Sache, wenn man Verbrecher jagt und so weiter und so fort, alles so in sein, also aber das rechtfertigt sich nicht, dass er dort dann anfängt, irgendwie tendenziös dort so darüber zu reden. Das ist nicht in Ordnung. Kann ich dann anfangen, so, ja, wir machen und wir haben und dann haben sie vielleicht nichts und so. Und außerdem, Bro, die sind doch niemandem was schuldig, irgendwie der Öffentlichkeit zu sagen, dass sie irgendwelche Ermittlungen haben. Das gefährdet doch nur die Ermittlungen. Sollen die dort ermitteln?
Ja, ich glaube, es gibt keine Ermittlungen. Das ist ein Promo-Move, weil How to Sell Drugs Fast endet halt so, dass der Typ einwandert. Mhm. Der Moritz, ich habe keine einzige Folge gesehen, aber mittlerweile wird es mir schon alles so herangetragen, dass ich es schon weiß. Und würde halt gut passen, das als Promo-Move, weißt? So quasi, ja, der kommt dann wieder raus und macht weiter. Genauso wie der Shiny. Habt Hoffnung, 4. Staffel kommt. So, ohne Scheiß. So sehe ich das.
So, dass quasi das
Wobei Ende hier, der Martin Frost, er meint immer, dass er einen Journalisten hat, mit dem er Kontakt hat, und dieser Journalist meint, ja, er kann ihn natürlich nicht outen, aber dieser Journalist meint, die Beweislage gegen Shiny Flakes ist doch schon erdrückend.
Wir werden es herausfinden.
Wir werden es herausfinden.
Du weißt nichts. Und wenn du was wüsstest, dann würdest du es eh nicht sagen. Weil Ehrenkodex.
Weil das ist mein Brudi, Alter. Digga. Fick 31er.
Junge, aber dass der 5000 Leute auf seiner Excel-Liste hat, hat mich schon
gefickt. Ja, das Ding ist ja, ich hab's ja gemerkt, nach dem ersten Video, was ich gemacht habe, hat jetzt übrigens auch schon.
Und vor allem
60.000 Klicks.
Ja.
Ganz kurz, YouTube-Bashing. Die haben das nach 8 Monaten, haben sie das monetarisiert.
Das ist YouTube, Digga.
Die haben 8 Monate gebraucht für ihre manuelle Überprüfung. Normalerweise geht es schon ein bisschen schneller bei mir. Aber so nach 55.000 Klicks haben sie mal gesagt, ja, okay, grün. Was mich aber auch wundert, ganz ehrlich, ich hätte das Video nicht grün gemacht. wenn ich YouTube wäre, aber...
Digga, das versteht nur YouTube-Algorithmus selbst, was die da grün machen und was nicht, sagst du ehrlich.
Und ich bin da ja schon nicht sehr direkt fast betroffen, weil einer meiner besten Freunde war halt auf dieser Liste und hat massiv,
das hast du gesagt,
massiv,
ja,
Ärger bekommen. Ja?
Ja?
Genau. Wegen dieser Liste.
Und Digga, stell dir vor, du hast da einfach nur, keine Ahnung, irgendwas Kleines gekauft auf einmal. Ja? Die wissen es, du bist auf einer Liste. Ich weiß, sie hätte es nicht so gemeint, aber ey, weißt du, das Witzigste war, habt ihr gesehen, als die, als er dann so da, so stolz da war, so, ja, wir haben dann das, der Ding geknackt, bla, bla, so mit IT, bla, bla. Und dann sagt sie, nein, ich habe mein Passwort gefunden.
Ja, im Mülleimer war noch irgendwie ein Schmierzettel, Alter, da war das Passwort drauf.
Das ist schon.
Aber ja, so, bei mir haben sie sich ja auch so gefeiert und sie Sektkorken knallen lassen und alles, was im Endeffekt passiert ist, ist, dass halt irgendwo in Salzburg hat halt einer meinen Namen gesagt.
Echt?
Und dass ich der Pfandleiher bin. Und die Ösis, die haben dann noch ein bisschen fertig ermittelt und haben halt quasi die fertige Akte dem LKA München überreicht. Und
aber du hast, jetzt erklär mal, wieso hast du aufgehört? Also du hast ja aufgehört, bevor die dich gefasst haben.
Ja, ja.
Das, weil normalerweise, das muss man jetzt auch sagen, normalerweise ist ja immer so, das 015-Geschwätz von jedem, der Drogen verkauft, irgendwann, ich höre auf, bla bla, ich wollte aufhören, dann werden die gebastelt, aber die wollten ja aufhören. Du hast aufgehört.
Ich habe aufgehört.
Und die haben mich danach gebastelt.
Ja.
So, wieso hast du aufgehört?
Weil ich so paranoid war, also...
ekliges Gefühl.
Das ist diese kleine Geschichte mit der Luxus-Auto-Vermietung. Da ist es ja so, es ging nicht darum, dass ich abgewippt wurde, sondern ein Freund von dem, der mich abgewippt hat, was ich mir nicht übel genommen habe. Mir waren ja damals 21.000 egal. Wir wussten ja, er hat sich nur belabern lassen und hat es direkt, ich gebe ihm die 21 Riesen, er packt es in ein Paket und schickt es mit DHL Express nach Hamburg. Zu dem, der halt eigentlich dahinter steht, weißt du, zum Drahtzieher. Und dann haben wir uns schon irgendwie die Kräfte vereinigt und haben probiert, den zu finden. Und der hat halt zufällig auch einen R8 von dem Münchner Pizzeria-Besitzer an irgendjemanden vermittelt. Auch mit der Aussage, dass das da mal was gezahlt wird. Aber im Endeffekt hat der auf sein Geld gewartet und sein R8 war weg. Weißt du? Und wir haben den aber, der hatte GPS und wir haben uns dann quasi zusammengetan und ich wäre fast mitgefahren, aber ich hatte dann doch zu tun. Ich musste Zeug verpacken, aber die Jungs sind dann nach Paris gefahren, weil da wurde er zuletzt geortet, in so einem Vorort, und haben den R8 zurückgeholt. Und dann habe ich mit denen ausgemacht, so, hey, ich will den als nächstes haben. Okay, wir machen jetzt noch schwarz-matte Folierung drauf. Das war der V10 Spider. Schwarz-matt foliert auch die Felgen. Schwarz-matt sah aus wie das Batmobil, 1:1. Aber was das Problem war, dass ich mich immer, die haben da halt so einen Typen, so einen Münchner Typen ins Boot geholt, als wir probiert haben, das Geld wieder zu holen, der halt anscheinend schon Mafia-ähnliche Kontakte hatte und auch den ein oder anderen Lambo bei sich rumstehen hatte. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und der ist aber auch sehr hellhörig geworden, als ich gesagt habe, dass 21.000 bei mir Portokasse sind. Und weißt du, so, oh, okay. Und ist man halt immer mehr ins Gespräch gekommen und ich wusste, okay, der ist jetzt nicht unbedingt Bulle, weil er zwei Lambos dastehen hat und auch einen osteuropäischen Background hatte. Und da habe ich mich einfach zu viel verlabert, weißt. Da hat er angefangen, so, ja, er könnte Koks besorgen oder so. Die schiffen Koks rein mit LKWs, Alter. Und hat mich irgendwie zu sehr aus der Reserve rausgeholt, weißt.
Mhm.
Und ja, Ende vom Lied ist, ich habe mir den R8 als nächstes geholt. Und ich wusste, dass der GPS hat. Und die wussten mittlerweile, womit ich mein Geld verdiene. Und ich habe den R8 dann zwar weitergegeben an einen aus Brandenburg, der dann auch später verhaftet wurde, der dann dieses ganze Online-Geschäft übernommen hat, quasi nachdem ich aufgehört habe. Das war dann halt der Größte, bis sie uns alle festgenommen haben. Aber auf jeden Fall, den habe ich den R8 abgeschoben. Und als der R8 aber schon weg war, hat dieser osteuropäische Mafia-Typ halt angefangen, mich zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich habe einen Kontakt beim BND. Aber so hat er es nicht gesagt, pass auf. Hey, du kennst doch diesen einen Rapper da, so Sonnenbank-Flavor, dem sein erster Buchstabe. Ja, und zweiter Buchstabe, so Salz, chemische Formel von Salz, N halt. Ja, und das dritte, irgendwas mit D. Also quasi so kodiert hat er mir dann gesagt, so BND, weißt du, das hat er sich zum Beispiel gar nicht getraut auszusprechen, einfach, dass ich ihm die Story abkaufe, weißt du, dass das jetzt höchst konspirativ ist, dass er mir hier am Telefon sagt, dass beim BND sein Kontakt sagt ihm, dass sie mir schon auf der Spur sind. Weißt, oh, die sind dir auf die Schliche gekommen, aber ich habe dich rausgekauft für 60.000. Ja, so, ah, alles klar, alles klar. Dann habe ich schon gesagt, okay, cool, ja, ja. Scheiße. Und jetzt was? Scheiße, da muss ich jetzt wohl mal mein Lager räumen und alles. Dann konnte ich aber gar nicht so schnell schauen. Dann hat er nochmal angerufen und dann waren wir schon bei 600.000. Weißt, also, er hat schon mal von mir so Umsätze gehört, weißt. Und er hat auch gesehen, dass diese 60.000 mich jetzt kalt gelassen haben, aber eher, weil ich sie einfach nicht abkaufe, weißt, weil ich sofort den Braten gerochen habe.
Nicht wegen dem Cash.
Aber
er dachte wegen dem Cash.
Also,
er dachte, die 60 haben dich kalt gelassen, cashmäßig.
Ja, genau, genau.
Nicht, dass er du dachte, es ihm glaubst.
Genau, genau, genau. Und dann irgendwo so nach dieser 600.000 Forderung hat er halt auch so gesagt, so, ja, hey, wir müssen dich, ich schicke den Auto vorbei, ich schicke den Fahrer vorbei, du musst jetzt zu mir nach München kommen quasi, wir müssen dich verstecken und wir müssen auch schauen, dass deine Frau in Sicherheit ist. Was, wie, also meine Freundin, so, ah, okay, jetzt wird's fishy. Nee, danke, passt schon. Dann bin ich runtergefahren zum Lager.
Was?
Dann bin ich hier nach Günzburg gefahren zum Lager, um es halt endgültig leer zu räumen. Und dann stand halt ein Auto vor meiner Halle, was da nichts zu suchen hatte, weißt, mit dem Typen, der halt drin am Handy gespielt hat oder keine Ahnung. Aber ich wusste auf jeden Fall so, okay, jetzt wird's schon echt richtig scheiße, diese Situation. So, die wollen Geld von mir erpressen oder scammen. Weiß nicht, ob sie mir jetzt Angst machen wollen, dass sie das hier den auf, ob sie einfach nur wissen wollen, was ich mache, oder ob sie den mir als Zivilfahnder irgendwie verkaufen wollen oder irgendwas. Aber das war im Endeffekt der Grund, warum ich aufgehört habe. Leute vor meiner Lagerhalle, die wissen, was ich mache und Geld von mir erpressen wollen.
Weil du so auf Korrekto-Morekto-Basis halt rumläufst und so sagst so jedem, hey, ich erzähl's dir, wenn ich dir vertraue. Ja, nee, ich fühl das. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Ja, das war damals schlimm, ey.
Ich kann auch keine Geheimnisse für mich behalten. Ey, ich sag's dir ehrlich.
Ja?
So in so einem Geschäft ist es scheiße.
Das ist richtig scheiße.
Weil
also wenn du dich halt mit Leuten umgibst, die scheiße sind, dann
nein, weil der sagt ja nicht, oh mein Gott, korrekter Typ, der ist voll offen zu mir, hat mir das erklärt. Der sagt, komm, lass
ja,
Cash holen.
In dem Fall schon, ja.
Und was denkst du, was wollten die machen, so ein Scam halt ziehen, dass er so Zielfahnder ist mäßig, kommt und sagt, so, ja, wir lassen dich in Ruhe, bla bla, und du kaufst ihm ab, dass er Fahnder ist, du gibst ihm Cash, du siehst den nie wieder und der hat ein bisschen mit deiner Kokain-Paranoia gespielt, oder was?
Ja, die wollten einfach auscashen, aber haben jetzt nicht so viel mehr Effort reingesteckt in das Ganze. Also ich habe da nie wieder was... Gut, der letzte Kontakt lief auch über so Burn-E-Mail-Accounts, wo ich nie wieder reingeschaut habe, aber es ging dann ganz normal zu Ende, sag ich mal. Also die wussten ja nie, wo ich wohne oder irgendwas. Die wussten halt, wo meine Lagerhalle war, aber die habe ich geräumt, bin nie wieder hin. Zumindest nicht die nächsten Monate. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Also die haben auch nichts mehr probiert. Lag wahrscheinlich auch daran, dass sie nichts machen konnten. Also selbst wenn sie gewollt hätten. Diese
verpfiffen hätten
diesen R8 zum Beispiel, den hatte ich nie bei mir zu Hause. Den hatte ich nur halt um die Lagerhalle rum und habe ihn ja dann später auch dem anderen Dealer weitergegeben. Weil mir das eben zu heiß wurde.
Wie ist denn das so generell, Alter, mit, das habe ich mich auch gefragt, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ob es Shinyflex, du oder wer auch immer, aber wenn ihr in den Mengen Drogen verdient, Drogen verkauft im Internet, dann hat es hier auch mittlerweile rumgesprochen, dass es alles so relativ, also du hast jetzt keine Sicherheit oder so. Ja? Und
Wer ist ich? Also ich habe keine Sicherheit, weißt jetzt.
Jeder, der im Online-Internet Drogen verkauft und alleine ist.
Also meinst du, ich habe keinen Rücken oder was?
Ja, genau.
Aber bei wem brauche ich denn den Rücken?
Ja, nee, das frage ich mich. Das habe ich mich halt da die ganze Zeit gefragt. Ist es
nicht nur so, du. Ich werde oft gefragt, so, hey, hattest du damals mit arabischen Großfamilien zu tun oder mit irgendwelchen
Clans? Ja, du warst unterm Radar wahrscheinlich und keiner hat
ja, natürlich.
Weil du ganz nur
DHL war dein Rücken. Sollen die mir irgendwie an meine Geschäfts-E-Mail eine Anfrage schicken? So, hey, hättest du Lust, uns Schutzgeld zu zahlen? Hier ist unsere Bitcoin-Wallet.
Nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein Shinyflex oder whatever und die dann da kiloweise das kaufen, woher weiß der jetzt da irgendwann, dass die da... Also
ganz ehrlich,
allein der Verkäufer.
Das müssen wir hätte ich jetzt eh aufgegriffen, das Thema. Bei ihm, 2015 wurde er gebastelt, da sind die Zeiten schon langsam lang vorbei, wo irgendwelche holländischen Crews sagen so, hey, ja, hier, nimm das Zeug und verschickt es aus Leipzig raus und macht damit einen riesen Reibach, weil das könnten wir ja nicht genauso machen.
Ja.
Weil wir ja nicht so organisiert sind, dass wir das 1:1 genauso machen können.
Die hatten ja keine Ahnung vom Internet damals.
Ja, weil zu meiner Zeit ging das ja schon los, dass die Holländer gesagt haben, so, okay, das machen wir jetzt selber. Also wir müssen jetzt nicht irgendjemandem zuschauen in Deutschland, wie er reich wird, nur weil er 400 Kilometer weiter das Zeug verschickt. oder an dem Briefkasten 100 Kilometer weiter
fährt. Eben, das ist ja easy zu eliminieren.
Genau, deswegen halte ich das alles für unwahrscheinlich, dass er da komplett alleine agiert hat. Es gibt ja auch Leute, die tummeln sich dann bei mir in den Kommentaren nach solchen Videos. 3 Videos habe ich ja gemacht über ihn. Die meinen, sie waren damals sehr aktiv in der Crime Network Szene quasi, in diesem Board für die ganzen deutschen Kriminellen zumindest damals. Und die das halt miterlebt haben, dass Shiny Flakes quasi ein Shop war, der auch rumgereicht wurde, weißt du.
Und wie machen die das jetzt? Also die machen das dann quasi selber, weil die sagen, ja, wieso soll ich jetzt gucken? Und weil rumgereicht wurde der, genau.
Das war das. Genau, und der letzte, der ihn halt dann betrieben hat, war anscheinend Maximilian S., wo man eigentlich schon jeder wusste, der Shop ist viel zu heiß und der Aufwand ist viel zu groß und es wird nichts. Ich meine, das ist eine These.
Rumgereicht im Sinne von, dass er der letzte Betreiber war,
genau,
und der davor
genau,
quasi
genau.
von anderen
betrieben ja. ist. Oder halt, was ich auch für realistisch halte, ist, dass halt die Holländer sagen, ja, okay, du machst das ganz gut. Du machst das jetzt gut für uns.
Ja.
Führ bitte deine Liste, damit ja. wir wissen, was los ist.
Und dann kriegst du so und so viel davon.
Genau.
Ja, das ist nämlich das, was ich mich frage, weil, also jetzt mal im Ernst, alles wirklich schön und gut. Aber ich kann mir nicht vor, also jemand, der auf diesem Level, ich sehe das jetzt mal ganz nüchtern, jemand, der auf diesem Level verkauft und das alles macht, wie jetzt zum Beispiel, ob es jetzt Holländer sind oder irgendwas, aber bei diesen Mengen, das ist wie ein Unternehmen. Da sitzen keine dummen Leute da. Und wenn die jetzt da sagen, ja, ich gebe jetzt einfach diesem Typen das ganze Zeug, diese Mengen, und er macht, also die sehen es ja, die zählen doch zumindest nach dem zweiten, also die warten vielleicht das erste und das zweite Mal ab, dann sehen die, oh mein Gott, das funktioniert, okay, jetzt. Und dann denke ich mir, okay, als ob die jetzt irgendwelche Skrupel haben, dem zu sagen, wir ficken dich jetzt, entweder machst du es so oder du bist gefickt, oder habe ich da eine falsche Vorstellung?
Ja, ganz so toxisch würde es wahrscheinlich nicht ablaufen, so hostile. Die würden wahrscheinlich einfach sagen, so, ja, sorry, Lieferengpässe und der Grundstoff für MDMA und Meth und überhaupt ist gerade, oh, und Kokain-Tonnen beschlagnahmt. Der Preis ist jetzt halt leider 40% gestiegen. Bei zufällig allen Substanzen.
Ah, okay.
Sorry, Bro. Aber das passt halt, das beißt sich halt ein bisschen mit dieser Sache so. Die Menge, die sie da hingeschickt haben das letzte Mal, diese 300 Kilo. Na gut, vieles davon waren einfach Beruhigungsmittel zum Beispiel, weißt du, wo ja fast. Das Zeug ist nichts wert und hat vieles einfach nur Bindestoff. Also alles, was Tablette ist, ist ja 2/3 einfach nur Luft und 1/3 vielleicht Wirkstoff. Auf jeden Fall trotzdem, 300 Kilo sind 300 Kilo. Weißt? Da ist eine Menge in diesem Kinderzimmer gelegen. Und ich meine schon, dass es eher so der Push war aus Holland. So, Digga, jetzt nimm einfach mal 300 Kilo und mach. Ich weiß nicht, es ist schwer zu durchblicken, was da genau die...
Ich frage mich auch, woher die dann immer die Kohle haben und so, weil das da, also das
kriegst du nicht. Genau, du hast ja gesagt, das ist ein Unternehmen, wahrscheinlich, da sind Leute, die ein bisschen Grips haben und du hast eigentlich genug Grips, um zu wissen, ich liefere jetzt nicht 300 Kilo auf einmal. Also das, was ich im Drogenhandel nicht mache, ist ein volles Lager auf Monate aufzubauen, also wo ich weiß, das hält jetzt ewig.
Ja.
Und selbst ein Shiny Flakes Shop hat nicht 300 Kilo in 2 Wochen weitergehauen.
Das wäre meine Frage gewesen jetzt an dich. Was hattest du zu deinen Peakzeiten im Lagerhaus? Wie viel Kilo?
Also ich muss sagen, ich habe nie mehr als 5 Kilo MDMA oder so 1,5-2 Kilo Koks da gehabt. Also immer Just-in-Time-Delivery. Also rechtzeitig Bescheid sagen, dass das leer ist. Die Kunden können auch mal ein bisschen warten, wenn es ist.
Du hast immer online bestellt? Dein Zeug?
Nö, ich hatte nach dem ersten Treffen waren wir quasi so WhatsApp-Buddies. Also ich bin ja auch bei denen geblieben, bis zum Schluss.
Okay, und dann hast du quasi denen gesagt, okay, ich brauche jetzt einmal Ding.
Ein anderer Vendor, der dann nach mir der Größte geworden ist, der halt auch mit mir zusammen festgenommen wurde, der hat mir mal irgendwann eine Packstationskarte hingeschmissen. Auf irgendjemanden, weißt. Und habe ich immer gesagt, so ja, hier, Packstations-ID, bei mir im Kaff, kommt's kurz rüber, die sind kurz rüber über die Grenze, haben es reingeschmissen oder im Paketshop abgegeben. Und dann kam das immer auf einen Tag runter. Und es war, ja, also da hat man nicht viel Organisationstalent gebraucht.
Krass.
Dafür.
Das heißt einfach nur, ey, ich brauche meinen nächsten Tag da.
Ja, wenn es da war. Also natürlich, es gibt schon mal Lieferengpässe, ja, und es wird auch mal, einmal haben sie uns Pulmol geschickt. 5 Kilo Pulmol. Wie so Lakritze, harte Steine. Das war das erste und einzige Mal, dass ich MDMA in den Händen hatte, was man wie in der Shiny Flakes Doku wirklich mit Hammer und Meißel hätte bearbeiten müssen. Damit es irgendwie zerkleinert werden kann. Daran hätte ich sofort merken müssen, okay, das kann kein MDMA sein. Das hat halt so nach Lakritze gerochen, weißt du, und auch so geschmeckt. Und das Schlimme ist halt, wenn du googelst, dann, wenn MDMA auf dem traditionellen Weg synthetisiert wird, auf dem Sassafrasöl, dann ist es halt schon typisch, dass es nach Lakritze riecht und schmeckt. Und deswegen bin ich dann doch nicht ganz so skeptisch geworden, wie ich hätte sein sollen und habe das Zeug erstmal rausgeschickt, weißt du.
Was ist Pulmol?
Die Hustenbonbons.
Die kennst du.
Das nein. Die haben dir Hustenbonbons geschickt.
Ja, so die Masse, also quasi schon in Kristallin irgendwie und groß, aber es war so gummiartig hart.
Nein.
Ja, genau so.
Nein. Also
den Namen habe ich dem Zeug nicht gegeben, aber sondern der andere aus Brandenburg. Aber genau so kannst du es dir vorstellen. So riesen Pulmol-Kristalle.
Also hat das gewirkt?
Nein.
Aber ey, ganz kurz, wie hast du das dann gemacht? Hast du dann 5, also ich meine, 5 Kilo sind doch dann, Digga, das sind doch 30.000 Euro.
Och, wenn du 30.000 Euro, piss das zu der Zeit, aber das sind ja deine Leute, du musst ja vertrauen. Piss 30.000 Euro. Der ist übrigens tot, gell?
Oh.
Der Protagonist aus Blow. Von ihm ist es ja, Steve Young, wie heißt er?
Nee, keine Ahnung.
Neff, weißt du das zufällig? Johnny Depp spielt in Blow den, aber du kennst ja den Film. Du kennst ja den Film, gell?
Ja, ich kann okay, mich erinnern.
Alles klar, auf jeden Fall wurde mir neulich gesagt, der ist gestorben. Der Arme. Schade. Egal, auf jeden Fall, ja, 30.000 pissig zu der Zeit.
George Young.
George Young, genau. Ist der tot?
Kannst du mal gucken. Aber jetzt sag mal, wie. Ja, aber was sagst du mit, was machst du?
Genau, und dann kommt so eine Sache, die bei den Holländern gang und gäbe ist. Zumindest zu der Zeit, wo ich das erlebt habe. So, ja, wir rippen dich jetzt. Wir verkaufen dir jetzt halt 5 Kilo Schrott. Wenn du jetzt aber zu mir kommst und sagst, hey, das ist Fake-Scheiße, nimm das mal bitte zurück. Ja, dann nehmen wir das auch wieder zurück, wenn ihr uns das schickt. Dann muss ich das zurückschicken. Ich habe das Zeug zurückgeschickt. Und dann die haben das zurückgegeben und dann war das gegessen.
Hä?
Und es gab oft solche Versuche.
Ja, aber erklär mir das mal, jetzt verstehe ich nicht. Ist es irgendeiner aus der Organisation, der versucht, dich zu scammen und das andere Zeug quasi doppelt verkauft? Nee,
die Organisation wurde quasi... Ach, Organisation ist zu viel gesagt. Weil die Leute, von denen ich bezogen habe, die wurden halt gescammt. Aber da testet halt keiner, weißt du? Generell, die Holländer, die Geschäfte
machen... Ach so, die reichen einfach
nur durch.
Die
nehmen nichts. Die nehmen durch. Beim Koks, da machen sie schon mal ihre Tests, weißt du, Alufolie oder Pipapo. Aber MDMA ist halt so eine Sache.
Also so quasi Zwischenhändlermäßig. Die haben das dann selber vom Hafen geholt oder so, oder selber
Labor,
gekauft.
Ja, Rotterdamer Labor. Also eigentlich, aber das haben sie safe nicht aus dem Labor geholt.
Ja, eben.
Aber ist ja auch egal. Das Wichtigste okay, ist, dass erst zurückgenommen hat.
Okay, das heißt, da gibt's noch einen Mittelsmann quasi. Die sind eigentlich der Mittelsmann von den eigentlichen Headhonchos mäßig oder von den Leuten, die produzieren. Und die geben dir quasi die Kiloware und dann hast du dein Pulmol. Die hast dich geprüft, du schickst den zurück.
Ich hab's auch nicht geprüft, weißt du? Ich bin schon am Verpacken. Ich bin am Verpacken. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so der 100. Brief. Und ich leck so mal aus Versehen, so aus Reflex, weißt du, leck ich so über meine Finger. Und mein Kopf wusste schon, jedes Mal, wenn ich das beim MDMA-Verpacken mache, dann wird's richtig eklig bitter. Und ich habe schon so drauf gewartet. Aber es kam nichts, weißt du? Es war süßlich. Und dann ging's los. Und dann hat mein Kopf angefangen zu arbeiten, so. Lakritze, okay, MDMA, Lakritze, ja, gibt es. Ist theoretisch möglich. Aber es kam mir komisch vor. Dann hatte ich so eine Testerin, so ein paar Käfer weiter, die habe ich halt mal online kennengelernt beim Daten. Die habe ich halt immer gerne einfach mal so MDMA gegeben oder irgendwas, damit sie Spaß hat. Und der habe ich dann halt auch mal das gegeben und so, ja, das musst du jetzt leider testen und zwar die nächste Stunde. Ja, und...
Ja, ich muss arbeiten. Ich kann nicht.
Nee, du musst jetzt. Auf jeden Fall hat sie sich dann gemeldet, nee, passiert nichts. Zu zweit haben wir das genommen, nichts passiert. Turnt nicht. Und dann habe ich selber noch genommen, um es wirklich zu überprüfen. Und dann war das Ding gegessen. Okay, ich habe davon jetzt schon ein halbes Kilo rausgeschickt. In zig Briefen. Es ist fake. Haben sie gesagt, ja okay, schick's zurück. Aber das Problem war, und es waren auch meine ersten schlechten Feedbacks. Jeder, von dem ich die Order als shipped markiert habe, also als rausgeschickt, und sie dann gecancelt habt, die haben ihr Geld sofort zurückbekommen, in kompletter Summe, aber konnten mir trotzdem ein Feedback geben. Mm. Warum auch immer. Und dann waren halt viele dabei, die so sagen, so, ja, hat ohne Grund meine Order gecancelt oder so. Oder viele, die dann auch dann das Zeug schon fast hatten und gesagt haben, ja, der hat mir Schrott geschickt, wirkt gar nicht und dann halt schlechtes Feedback reingerückt haben. Obwohl sie das Geld dafür auch bekommen haben.
Okay, krass.
Haben,
halt. Ja. Aber das ist ja auch übel umständlich dort alles, muss man auch sagen, ne? Also... Habe ich gehört.
Ja.
So rumzuschreiben, zu gucken und alles.
Und die nächsten, und dann kam erst wieder schlechtes Feedback, als ich mich dazu entschlossen habe, Kokain aufzunehmen in mein Inventar. Weil, einfach nur, weil ich es kann, weißt du, weil ich einfach den Markt an mich reißen wollte. Bestimmt nicht wegen der Marge. Marge war richtig schlecht. Also was hat man bekommen? Ich glaube so 60. Für 60 hat man schon verkauft im Kleinen. 60, 65 Euro. Gezahlt habe ich aber zwischen 38 und 42.
Für was für ein Gramm?
Kokain, ja. Also Kilo Koks, so 38 bis 42.000. Und für 60 ging es halt schon weiter. Ja,
krass.
Ist eine ähnliche Marge natürlich wie beim MDMA, aber du musst halt viel mehr Kapital einsetzen.
Ja. Yeah.
Und also viel mehr Risiko. Also da ist es nicht so, wenn mal 10 Gramm verschwinden, dann schicke ich einfach nochmal 10 Gramm hinterher, weißt du? Das läuft da halt nicht. Beim MDMA war das kein Stress.
Das heißt, Koks dann nicht so gut zum.
Genau, und alle haben mir gesagt, hey, nimm Koks nicht mit auf.
Mhm.
Weil Koks dann passt immer irgendwas nicht.
Echt?
Ja, die haben immer irgendwas zu meckern. Die haben immer irgendwas zu meckern und sowas. Aber ist ja auch logisch, MDMA pfeifen sich alle rein, das flasht alle. Das war 86%iges MDMA. Da gibt es keinen, den es nicht wegbrettert. Aber beim Koks ist es halt. Ja, das ist synthetisches Koks oder das hat nie mehr wie 40% oder 20%. Und dabei war das ziemlich, ziemlich fast flächendeckend astreines Koks.
Ey, Digga, das. Ich finde es witzig, wie du einfach darüber sprichst, Mann. Alter, ich könnte es keine 5 Minuten machen, Digga. Ich scheiß mir in die Hose, wenn ich Kaugummis klauen müsste im Kiosk. Das ist nicht mein Leben. Aber bei diesen ganzen Holländern und so, oder beziehungsweise bei diesen Leuten, die das da groß machen, und generell diese ganze organisierte Kriminalität, sagst du, okay, die ist da komplett fernab von, oder ist es jetzt heute so, dass das jetzt, also was würdest du sagen, hat sich heute geändert in dieser Szene zu damals?
Ich bin ja nur Beobachter mittlerweile.
Ja, aber denkst du, dass jetzt du zum Beispiel so als One-Man-Show immer noch sowas machen könntest, sowas dribbeln könntest wie damals? Oder sagst du, nein, Mann, das ist jetzt so viel professionalisierter und...
Ich könnte auf jeden Fall noch Fuß fassen und bestimmt ich hätte auch meine Absätze. Das Problem ist halt, die Marge ist halt flöten gegangen, weil einfach jeder, also du kannst dich jetzt einloggen und kriegst ein Kilo MDMA für 2000. Wo ich noch 6000 gezahlt habe, weißt du?
Mhm.
Du kannst aber genauso gut online gehen und dir halt deine 5 Gramm für 25 Euro kaufen. Also ein 5er Kurs oder so, viel mehr müsstest du nicht zahlen online.
Was? Okay, krass.
Und da ist halt nicht mehr viel zu holen heutzutage. Aber trotzdem, du kannst natürlich dir einen schönen kleinen Kundenstamm aufbauen, du kannst kundenfreundlich sein und Support quasi an oberste Stelle stellen und immer schön schnell und safe und stealth verschicken, dann würdest du bestimmt immer noch nicht schlecht verdienen. Aber
ich könnte das schlecht verpacken, das ganze Treppenhaus mockt.
Ja. Das war beim Shiny Flakes leider nicht selten der Fall, aber egal. Bei so einem Bestellaufkommen...
Bei so einem Bestellaufkommen, Digga, da machst du gar nichts.
Aber andererseits, ganz ehrlich, das kannst du auch nicht mehr alleine... Also das kannst du nicht mal mehr alleine Scheiße verpacken. So viele Bestellungen.
Aber ey, ich habe keinen Plan, wie das geht.
Wir werden es nie erfahren. Ich sag mal so, bei mir 100 Bestellungen ist schon das absolute Limit gewesen, wo man alleine noch klarkommt, weißt. Und kannst mich erzählen, dass der da alleine war. Wahrscheinlich hat sogar die Mutter mitgeholfen. Ja, ganz ehrlich, wenn es so eine Mom war wie meine... Kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Heutzutage müsstest du halt schon verdammt nah an der Quelle sein. Also wenn nicht sogar selber die Quelle sein, weißt du.
Aber das frage ich mich, wieso sollte ich jetzt als jemand, der das Schwierigste ist, doch das ganze Zeug zu transportieren und Co., wieso soll ich jetzt noch die letzten, wie du sagst, 5 Kilometer machen oder 20 oder 400 und mir dort die größte Marge nochmal flöten lassen? Also ja. Ich kann mir nochmal das Doppelte machen.
Nee, also die stecken schon viel Effort rein, dass sie da nicht viele Leute reinholen müssen ins Boot. So quasi ab Level 1, ab Quelle, probieren die Leute das schon alles im Eigenmanagement zu machen, ohne den Shiny Flakes in Leipzig zu haben oder mich irgendwo in Baden-Württemberg da oder okay, Bayern. Die machen das schon alles selber.
Krass. Wie hättest du gesagt, hat sich so da bei dir, hast du gemerkt, so der ganze Drogenkonsum und diese Plattform generell, wie ist es jetzt? Sind es mehr Clearnet-Shops? Sind es jetzt mehr Darknet-Shops? Wie hast du das Darknet da auch verändert?
Ich kenne nicht mal einen Clearnet-Shop. Wir hatten das neulich, glaube ich, kurz im Stream. Die Frage, ob es aktuell überhaupt so einen Clearnet-Shop gäbe, wie Shiny Flakes. Ich wüsste es jetzt nicht. Aber verlagert hat sich es auf jeden Fall ins Kindermilieu. So Instagram-Plugs oder Snapchat-Plugs.
wie Snapchat-Plugs.
Ja, also Snapchat habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ist mehr oder weniger dasselbe wie auf Insta. Da sind halt Leute, die machen halt, ziehen halt ihre Accounts hoch und da spricht sich das rum. Da steht zwar in der Instagram-Profile-Info no sales und so und just for, keine Ahnung was, purposes, also nur zum Gucken und er verkauft nichts. Aber sobald du ihn halt anschreibst, schickt er dir seinen Wicker und dann kannst du halt bestellen, was du willst. Sein Wicker.
Was ist?
Boah, komm, Alter.
Ey. Komm, sag.
Ja, Digga, ein ganz normaler Messenger. Ah, okay. Also ein ziemlich sicherer Messenger, bis er vor einem Monat von Amazon gekauft wurde. Wobei ich jetzt nicht urteilen will, dass es schlecht ist für den Messenger-Dienst, weil der hat Kunden wie zum Beispiel das US-Militär. Und ich weiß nicht, ob da so ein Buy von Amazon gleich komplettes Security zusammenhaut. Aber auf jeden Fall, guter Messenger-Dienst. War es auf jeden Fall. Safe bis zum Kauf von Amazon. Und es ist halt sowas, zum Beispiel keine Nachricht kann länger als 6 Tage überhaupt gespeichert werden. Mm. Also das Maximale, was Lagerfrist quasi von der Nachricht waren, 6 Tage. Du konntest das aber auch einstellen auf 10 Minuten. Und sobald du die Nachricht halt anklickst und sie für dich sichtbar ist, dann hast du noch einen Timer einstellen können, bis wann es halt verbrennt.
Alter Baba.
Genau, und dann hast du halt diese Instagram-Dealer angeschrieben. Dann geben sie dir ihren Wicker-Account. Das Geile ist halt auch ein Wicker, du brauchst keine E-Mail, keine Telefonnummer, nichts. Also du machst einfach nur diesen Account, weißt du? Nur Nickname, fertig. Halt, kannst keine Rückschlüsse ziehen auf eine Telefonnummer oder auf eine E-Mail. Mhm. War ganz geschickt. Und dann schicken sie dir das Menü.
Wie im Restaurant.
Da habe ich ein Video drüber gemacht. Wenn du es mir wirklich abchecken willst, dann schau dir das an.
Verlinken.
Na, das Video nicht verlinken. Ich meine, kannst du schon verlinken, aber. Ja, ich will jetzt ein bisschen. Ich hocke hier natürlich auf deinem Sofa und feiere den Drogencontent schon hart und dreckig. Aber das ist ja genau das, was mich runterzieht, weißt du, im Algorithmus technisch. Und ich bin jetzt gerade am rumswitchen und bin jetzt schon hart auf Twitch unterwegs. Wie gesagt, die letzten 3 Wochen habe ich, glaube ich, 90 Stunden gestreamt.
Krass.
Und schaue, dass ich da auch einfach mal ein bisschen ins Gaming reinschaue. Weil ich bin ja auch nichts anderes als ein verkappter Nerd, der schon seit er 4 Jahre alt ist, am Rechner hockt und irgendeinen Scheiß zockt. Und das probiere ich halt gerade.
Was zockst du gerade?
Bisschen Business umzusetzen. Drogendealer-Simulator.
Gibt's das?
Halt's Maul hier. Digga.
Ist es so Handy-Game-mäßig?
Nein. 3D-Ego-Shooter-Perspektive. Also echt geiles Game.
Ernsthaft?
Ja, Mann.
Hey, so richtig Bus-Simulator.
Was du verlinken kannst, ist mein Gaming-Highlight-Kanal. Weil da ist so ein Netzwerkmanager auf mich zugekommen. Und er sagt, hey, du streamst, Alter, als wärst du dafür geboren worden. Und richtig Baba. Und hat sich gleich einen Cutter geholt. Also der hat eh schon ein paar Cutter. Auf jeden Fall hat meine Streams einem Cutter gegeben und hat daraus jetzt so 8 Minuten Highlight-Videos gemacht. Auch richtig geil zusammengeschnitten. Und hat dann gleich so einen neuen Account hochgezogen, weißt. Wo wir jetzt halt mal schauen, wie das läuft.
Ich guck mir das später an. Drogensimulator,
ja.
Sagst du?
Drug Dealer Simulator, ja. Habe ich jetzt leider schon durchgespielt, aber 30 Spielstunden waren es ungefähr.
Echt?
Hat richtig Spaß gemacht, ja.
PC-Spiel?
Ja.
Ey, Digga, lass zocken. Kennst du das?
Ich hab's schon mal gesehen, ja.
Junge, das wird gezockt, Digga.
Ja, komm, lass mal hier gleich streamen auf Twitch heute.
Ja, ich hab meinen PC leider nicht hier.
Ah.
Scheiß PlayStation.
Ich hab meinen Laptop da. Okay. Wo waren wir eigentlich?
Wir waren wieder bei Drugs und so, aber Maverick, sag mal kurz.
Warte, wir waren bei den Insta-Plugs. Wo ich dir was sagen wollte.
Bei Wicker oder wie hieß das?
Ja, Wicker, die schicken dir das Menü. Und dann habe ich ja auf mein Video verwiesen. Aber das Menü musst du dir vorstellen, 3 Seiten, 4 Seiten lang, halt die wildesten Cannabis-Sorten und alles Mögliche, weißt. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich sind es einfach nur 5 Sorten gewesen, die du im Endeffekt kriegen kannst. Aber sie machen 50 draus und stopfen irgendwie 3,5 Gramm mit irgendeine Aludose. Und mach ein schönes Label drauf, weil das ist Kelly Weed.
Yeah.
Ja, auf jeden Fall.
Ich schwöre, Bro.
Trust me, Bro,
Baba Hase.
Ja. Am Endeffekt ist es wahrscheinlich irgendeine Albo-Hecke mit synthetischen Cannabinoiden besprüht, Alter.
Junge, aber das ist übel krass. Das ist in letzter Zeit, also so, als ich aufgehört habe, so gegen 2016, 17 mäßig, haben die schon richtig dumm angefangen zu sprühen. Bro, ich habe so dumm Scheiß. Kopfschmerzen bekommen von dem Ott und so auf einmal. Also
war das damals noch einfach nur irgendein Scheiß für Gewicht, was sich halt ausgewirkt hat auf deine Kopfschmerzen? Oder waren es damals schon synthetische Cannabinoide?
Cannabinoide, also ich glaube nicht,
dass die hätte ich anders weggeführt.
Die knallen nicht anders weg. Also ich habe noch nie so Bonsai gesprayten Shit gehabt oder so. Aber ich weiß nicht, also davon habe ich hier noch nie was mitbekommen, dass jemand so einen Scheiß drauf sprüht. Aber
also jetzt, es gibt halt gerade Dokus.
Stimmt das aber? Ist es wirklich so? Also ich hab schon manchmal, du konntest ja der testen mit, indem du das dann halt abkokelst und dann halt die Asche irgendwie schaust, wie die
klebt.
Ja,
oder wenn die halt Asche geil zu hart wäre oder so, gell?
Genau,
wenn sie nicht so abascht.
Ich habe mir so Testkits nach Hause bestellt. Ich bin richtig Nerd-Rage gehabt mit dem ganzen Ort, weil ich habe halt jeden
Tag... Ganz ehrlich, warum baust du es nicht selber an, wenn du so unterwegs warst?
Ich hab
wenn du unbedingt wissen wollt, ja, aber... Damals zu der Zeit, wenn du unbedingt wissen willst, was du da rauchst, dann stell dir doch so ein scheiß Zelt.
Viel zu paranoid, Digga. Ich hab wie ein Dulli mir jeden Tag einfach eine Tüte gekauft und dann geraucht. Dann ist okay, das nicht, ich hab nicht zu viel. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich will da irgendwie hier handeln oder so. Und auf jeden Fall, ich hab das dann getestet und so und da habe ich dann halt schon gesehen, dass da hat was nicht gestimmt mit. Das war dann aber einer, weil meiner, also so ein paar Leute, mit denen ich da zu tun hatte, die sind halt ausgefallen. Weißt du, es ist der mal Urlaub oder der eine ist überfallen worden oder der eine ist im Knast oder weiß der Geier was. Und dann musst du bei irgendjemandem, den du nicht kennst, holen und es war übel erschrocken. Mhm. Aber jetzt diese ganzen Bonsai-Nummern hatte ich nicht.
Aber nochmal ganz kurz, ich muss sagen, ich hatte einfach noch eine Menge Bitcoins. Und wollte jetzt nicht ganz normal auscashen, weil, weißt du, beim Auscashen über meinen Trader aus Polen, da verliere ich halt 3-5%. Ich dachte mir, stattdessen hole ich mir einfach Weed bei irgendjemandem von der Silk Road, so 13 Kilo, 12 Kilo, die Größenordnung war das, und verkaufe das dann mit Plus, weißt du.
Waschen.
Ja, hab's gewaschen. Und da hat er mir auch gesagt so, 5 Kilo sind normal, unbesprüht, aber die anderen 5 oder 7 Kilo, die sind besprüht. Nichts Gefährliches, das ist so Zucker. Muss man sich, glaube ich, so vorstellen.
So für Gewicht halt mäßig.
Ja, ich glaube, also das harmloseste Besprühen ist im feuchten Zustand mit Sprite quasi. Sprite. Also irgendeine süß-saltige Limo einfach draufknallen. Damit dann halt, wenn es dann wegtrocknet, dass du halt noch die Zuckerkristalle irgendwo dazwischen hast. Das ist so die harmloseste Form von Besprühen gewesen. Und also ich hatte auch
den schon Scheiß einfach ein bisschen teurer machen und dafür sauber lassen.
Ja, Digga. Kennst du nicht diese Leute, die aus Prinzip, wir haben unten im Garten jetzt 3 davon mindestens, die sagen, ich zahle nie im Leben mehr als einen Zehner. Inflation, scheißegal. 3% Inflation, egal. Ich zahle nie mehr wie 10 Euro für 1 Gramm. Ja. Und dann kommt halt sowas bei raus.
Das ist aber echt so.
Ja. Schau mal, wie stabil Cannabis bei 1 Gramm beim Zehner ist.
Ohne
seit Witziger. Jahrzehnten.
Das ist stabiler
als fucking
Big Mac und so und alles, Digga.
Ja. Selbst die 99ers von McDonald's ziehen mehr an.
Ey, aber wie hast du das mit dem Bitcoin Cash gemacht eigentlich? Weil wir hatten es ja vorhin, 2,7 Milliarden bei wie viel?
60.000
Bitcoins, wo du meintest, da die drauf waren. Jetzt, wenn du die mal... Aus welchem Kurs waren die 60er damals? Die 60k Bitcoins?
Also, ich habe lang... Also, angefangen habe ich mit $2, $2.50. Ende 2011.
Für Bitcoin.
Und die sind dann nicht so schnell gestiegen. Die sind aber im Laufe von 2012 sind sie noch bis auf 10 Euro hoch. Und diese 60.000er Nummer wird wahrscheinlich noch eher so im 3-4-4-3-2 Euro Bereich gewesen sein.
Krass. Junge, imagine einfach 60k Bitcoins.
Ja. Für uns damals ganz normal, aber.
Aber wie hast du
das gemacht? Nur Mittel zum Zweck, weißt du, es war ja keine Anlage.
Ja, nein, das wusste man ja damals auch gar nicht. Aber wie war das? Ich meine, ja.
Also, wie ist ausgecashed?
Wie hast du das ausgecashed? Weil da hast du ja auch gesagt, es war am Anfang ein bisschen Hustle.
Nee, Hustle war eher das Kaufen.
Ey, das Kaufen ist richtiger Hustle gewesen, Digga.
Das war ein Hustle. Also auch nicht so. Ich meine, das haben wir schön
übersprungen. Hat dieses Mixen was gebracht eigentlich?
Mixen?
Ja.
Zu deiner Zeit wahrscheinlich schon. Also nicht als Käufer jetzt.
Ja, also ich habe...
Du hast ja nie was gekauft, aber wenn ich jetzt so an Mixen denke, dann ist das ein bisschen too much als jemand, der für seinen Eigenbedarf irgendwas kauft.
Junge, ich war richtig...
Aber wenn ich jetzt Vendor bin und da flattern auf die Bitcoin-Adresse die Bitcoins rein, dann hätte damals spätestens Mixen schon Sinn gemacht. So, zu meiner Zeit hat ja noch kein Schwanz danach geschaut. Da hielt man ja noch Bitcoin noch für anonym. Da ist man, hat man noch nicht mit dem Gedanken gespielt, dass die einfach das ganze Netzwerk scannen und archivieren und dass alles mehr oder weniger zurückverfolgbar sein wird. Und ja, kaufen war jetzt auch nicht so der Hustle. Schau mal, als ich das erste Mal Silk Road entdeckt habe, habe ich gleich das Bitcoin-Talk-Forum entdeckt. Und dann habe ich irgendeinen Typen in Paraguay gesehen, der halt wegen billigen Stromkosten gemeint hat, also die Bitcoins geschürft hat und die per Western Union verkauft hat. Habe ich ihm die 300 Euro irgendwas rübergeschickt und ich hatte meine Bitcoins. War ganz easy. Und dann kam Mt. Gox, wenn man die so ausspricht. Ich weiß es bis heute nicht. Das war ein japanischer Marktplatz für Bitcoins, die aber eine Bankfiliale quasi oder eine Zweigniederlassung hatten oder ein Konto in Polen. Und dann konnte man richtig easy per SEPA-Transfer halt einfach nach Polen das Geld rüberschicken und dann wurde es gut geschrieben und dann konnte man auf dem japanischen Marktplatz auf der Börse halt seine Bitcoins kaufen.
Umtauschen.
Genau.
Für Euros.
Und da war das halt aber dann das Problem, dass ich immer auf den Verwendungszweck halt draufgeschrieben habe, Bitcoin, hab meine 5K rübergeschickt nach Polen und die Bankerin mich halt irgendwann gefragt hat, so, was sind eigentlich Bitcoins? Und mir hat es halt dann sofort gereicht, also da nie wieder einen Fuß reinzusetzen in die Bank, weil ich war da schon sehr aktiv. Und dann habe ich halt überlegt, wie geht es noch? Und was auf jeden Fall keine Möglichkeit war, ist, den Pfandleih-Account aufzumachen und einfach Geldscheine anzubieten für Leute, die mit Bitcoins zahlen. Das hat nicht funktioniert. Aber deswegen habe ich ja mich Pfandleih genannt, weil das so ein bisschen so an Geldgeschäft angelehnt war. Weil ich gebe euch Geldscheine und ihr zahlt mir Bitcoins und naja.
Du hast ja versucht, am Anfang Falschgeld zu hasseln.
Nein, kein Falschgeld. Nee, so. Einfach ich. Was machst du, wenn du nicht mehr dein Geld zur Bank bringen kannst, um deine Bitcoins zu kaufen? Wie kommst du an deine Bitcoins?
Ah.
Ich biete einfach Euroscheine an und hoffe, dass die Leute bei mir kaufen. Weil so ist so Win-Win-Situation quasi. Sie können auscashen
und du kannst. Ich kann eincashen. Du weißt, wie du auch.
Das genau, aber auscashen. Das hat nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber immer wieder bin ich aufs Bitcoin-Talk-Forum zurückgekommen. In diesem Forum waren halt viele Leute unterwegs, die halt im fünfstelligen Bereich einfach gerade was loswerden wollten oder was ankaufen wollten. Und da hat man einfach immer, mein Gott, man hat schon so 3-4 Leute gebraucht, aber mit denen ist man sehr gut rumgekommen. Also eincashen und auscashen. Also quasi Bitcoins kaufen und verkaufen. Das lief beides sehr gut mit so einer Handvoll Leute. Aber die sind auch irgendwann an ihr Limit gekommen.
Das heißt, die haben dir ihre Bitcoins gegeben und du hast ausgecashed für die?
Ja.
Oder du hast ja, die Bitcoins gegeben.
Genau, also anfangs habe ich noch Bitcoins gekauft, aber das hat sich ja dann schnell umgekehrt. Da musste ich dann Bitcoins abstoßen. Da sind sie dann an ihr Limit gekommen, aber dann hatte ich halt eben einen in Osteuropa, in Polen, mit dem ich schon Kontakt hatte von Anfang an, aber nie wirklich gebraucht habe. Aber der hat dann gesagt so, hey, ich schicke dir jetzt eine Mastercard und eine Visa. Die eine hat 5.000 Euro Limit, die andere hat 20.000 Limit. Wenn du mir was schickst, eine Stunde später kannst du es abheben. Die Limits hat er später nochmal raufgesetzt und die Wartezeit ist auch länger geworden. Irgendwann waren es mal so 24 Stunden, aber halt echt easy. Also, und ich wusste, ich kann dem vertrauen. Er kriegt seine 5% oder so. Ich schicke ihm die Bitcoins und spätestens am nächsten Tag kann ich sie abheben. Natürlich muss ich zu 6-7 Bankautomaten gehen, weil die leer sind dann, nachdem ich dort war. Aber hat gut funktioniert.
Ey, Digga.
Eine andere Sache, die mich interessiert hat, die hat auch der eine Polizist gesagt in dieser Spiegel-TV-Doku von dir, ist, dass man extrem vorsichtig sein muss, weil du ja zum Beispiel DNA am Briefumschlag sein kann von dir oder Haare oder whatever. Und du hast auch vorhin gesagt, welche Fehler du da gemacht hast mit jetzt zum Beispiel mit diesem einen Bild. Was, also da hätte mich die Paranoia gepackt, weil was können die?
Was
weil die
für Polizei, Paranoia? Ich habe nicht mal Handschuhe getragen.
Alter. Aber das ist jetzt das Ding. Die Polizei verkauft sich immer so, als wären die so fucking Hightech-FBI-CIA-mäßig, so BND-Shit. Aber dabei irgendwie so, ja, wir haben, wie bei Shinyflex, als dann halt so random diesen Zettel gefunden haben. Machen die da DNA-Tests an diesen Umschlägen? Finden die Umschläge überhaupt? Was ist, wenn dein Haar von dir ist? Oder ist es alles nur so bla bla bla, um Angst zu machen, um einzuschüchtern? Oder es, wie ist das
die, die wenden da schon Mittel auf. Also pass auf, ich habe da ein paar Beispiele. Da habe ich eigentlich schon aufgehört, aber ich bin ja präsent geblieben mit meinen Accounts. Also ich habe mich ab und zu eingeloggt in den Pfandleih-Account und ich habe mal irgendwann einen Pfandleih-Reloaded-Account erstellt. Und da hatte ich so einen verdeckten Ermittler aus Österreich, der mir ziemlich lange am Arsch hing.
Hast du das gemerkt?
Nee.
Oh.
Und
wie lange hat er dich gedingst?
Ja, immer mal wieder Kontakt. Oder als ich dann die Accounts gewechselt habe, da habe ich ihn auch mal verloren, weil ich nicht mehr wusste, wie der Spaß der hieß. Aber der hat dann immer wieder zu mir gefunden. Und auf jeden Fall, das ist dann so, es war schon auffällig. So, ja, ich brauche Koks. Und quasi jeder Preis, der aufgerufen wurde, hat er natürlich gezahlt. Also der hätte auch 50.000 gezahlt. Aber meine Jungs haben mal halt gesagt, so, der soll das hier abholen in Holland. Mhm. Ich war da ja schon draußen, weißt du? Ich habe mir auch bestimmt nicht die Finger schmutzig machen wollen für ein publikes Kilo Koks. Und ich habe dann auch irgendwann zu ihm gesagt, so, schmutziges Wort. Ich habe dann zu ihm gesagt, so, ey, komm doch zu mir nach Ungarn, weil ich war gerade in Ungarn, komm doch bei mir vorbei und da kannst du das anzahlen oder so. Ah, nee, Treffen, ah, ich habe schlechte Erfahrung gemacht mit Ungarn, nur Österreich oder Deutschland bitte. Also, dann wurde es schon echt fishy, aber so wirklich den Braten gerochen habe ich nicht. Aber was jetzt für dich interessant ist, die Jungs haben schon bestellt, also bei dem Shop, der nach mir gekommen ist, also quasi der die Accounts, die halt den Markt dann beliefert haben, nachdem ich Pfandleier runtergenommen habe. Und das habe ich auch alles in den Akten drin. Diese Briefe haben die schon sehr ausgiebig bearbeitet und analysiert, nach Spuren verwertet. Ohne Erfolg. Was aber dieser
verdeckte... Hast du denn nichts gefunden?
Nee, da nicht. Was aber dieser verdeckte Ermittler... Also, aber das ist schon mal Fakt 1. Es gibt Testkäufe. Also es gibt Käufe, in dem Fall aus Österreich. Aber die haben damals ja schon Hand in Hand gearbeitet. Mit den Deutschen.
Testkäufe und dann machen die DNA, Fingerabdrücke, was weiß ich was, Haare genau. Suchen die.
Ich weiß nicht, ob das deutsche Recht hergibt, aber das österreichische auf jeden Fall, das wissen wir. Und er hat mich aber daneben her auch noch weiter bearbeitet, aber ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich halt in Ungarn am Anbauen bin und Österreich, der war ja Graz, weißt, das ist ja gleich um die Ecke, da würde ich schon gerne was absetzen in seine Richtung. Und dann hat er mich irgendwann überredet, dass ich ihm eine Probe hingeschickt habe. Und die habe ich halt zum Beispiel echt nur in Alufolie gepackt, in den Briefumschlag und reingeschmissen, weißt? Sogar im Dorfbriefkasten, weißt? Also da anhand der Postleitzahl hätten sie den Suchradius zumindest gut eingrenzen können. Und ich habe, glaube ich, auch Fingerabdrücke auf der Alufolie.
Oh.
Aber da war der Braten, also war der Hase schon längst gegessen, wie auch immer.
Die hatten schon genug Beweise.
Da wussten sie eigentlich schon alles. Also das hat nicht mal mehr eine Erwähnung gefunden später.
Freunde, wir hatten eine kurze kleine Pause. Wir mussten auf Toilette gehen. Das ist, glaube ich, so, ey, nach jedem Podcast muss man immer fett pissen gehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon gute 2 Stunden aufgenommen. Ich weiß nicht, ansonsten, Sascha, was du noch hast. Hast du noch so ein paar motivierende Worte, wenn jetzt zum Beispiel Leute jetzt, anstatt dass ich anfange mit Amazon FBA oder so, vielleicht so mit ihrem Darknet-Shop anfangen, noch ein paar motivierende Worte und Tipps. Vielleicht auch an die Familie, weil bei dir hat die ja auch nochmal eine sehr unterstützende Rolle gespielt. Oder gibt es da irgendwelche Gewerbeflächen in Ungarn, mit denen du Leuten helfen kannst?
Ja, wenn ihr euch niederlassen wollt am Balaton, weil ihr von denen da oben euch unterdrückt fühlt und nicht mit Maulkorb rumlaufen wollt, flüchtet einfach nach Ungarn, Alter. Ich kann euch ein paar Grundstücke besorgen, ein paar Häuser. Nee, aber generell so irgendwie in die Kriminalität reinstarten. Macht es nur, wenn ihr frei seid und...
Nicht mehr da viel dran hängt.
Nee, ganz ehrlich, ich zum Beispiel, schau mal, ich habe jetzt 2 Söhne, da ist automatisch Sperrfrist, mindestens bis die Kinder draußen sind, im besten Fall sogar noch länger, aber nee, macht so einen Scheiß wirklich nur, also mal, nichts gegen Ausleben in jungen Jahren, gell, aber wisst auf jeden Fall, worauf ihr euch einlasst und macht nichts, wo ihr nicht mehr in den Spiegel schauen könnt. Ich meine, ohne jetzt diese Diskussion anzutreten, so ja, 1 Gramm Haschgift verkaufen ist schon verwerflich und man darf nie wieder in den Spiegel schauen, aber ja, die Leute sollen sich halt einfach überlegen, was sie da machen. Viele Leute kommen auch auf mich zu, Pisser, ganz ehrlich, kleine Pisser und wollen irgendwie Business starten. Und oder Leute, die nicht mal PGP-Encryption irgendwie hinbekommen oder schrecklich.
Was PGP?
Ich habe Verschlüsselung. Pretty Good Privacy heißt es. Das ist quasi so angelehnt an den Enigma-Code aus dem Zweiten Weltkrieg. Du hast einen Public Key und einen Private Key. Und den Public Key, den kannst du halt teilen mit der ganzen Welt oder halt mit deinem Gesprächspartner. Und er kann halt nur mit dem Public Key die Nachricht für dich verschlüsseln. Aber entschlüsseln kannst du es nur mit deinem Private Key, den nur du hast. Und das ist schon sehr, sehr ausgeklügelt, das Ganze. Und
ich hatte so ein paar Homies, die hatten diese Dinger. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, ob Echo. Die SIM-Karten sind.
Was? Nee, was denn?
Diese
Echo-Chats oder was?
Kann das sein? Keine Ahnung.
Echo-Phones?
Ja, diese Handys, die dumm teuer sind für ein halbes Jahr.
Wo alle gefickt wurden und
Genau.
Kenne ich auch ein paar Leute.
Und haben die mir alle erzählt, wie krass es ist und so. Damit so safe und so. Ich war so,
ja,
echt
genau.
Safe.
Ja. Aber war schon eine gute Leistung vom französischen Geheimdienst.
Das war schon krass.
Muss man den lassen, ja.
Vor allem, die sind jetzt alle public.
Encrochat war echt krass.
Aber sag mir mal, wegen, du hast ja jetzt schon einige Interviews gemacht. Du warst bei Hyperbowl, du warst bei Leroy, du hast Spiegel TV-Doku gemacht, du hast deinen eigenen YouTube-Channel und so. Darüber hatten wir vorhin kurz am Anfang gesprochen. Normalerweise kommt ja am Ende von so einem Podcast jetzt immer die Frage, hey Sascha, bereust du das über Kacke, was du gemacht hast und so? Und nein, also ich meine, wenn ich es gemacht hätte, würde ich selber machen, aber so, ey Digga, wer bin ich? Bin ich dein Vater? Das ist jetzt Urteil darüber, was du machst, so. Wie stehst du dazu?
Bist du mein Vater? Kommt das hin? Ich muss erst mal meine Mutter anrufen.
Nein, Joke.
Aber du wärst schon was für meine Mom, glaube ich.
Digga, was machst du mit mir? Obwohl, ich glaube alles nach der Story, vorhin, die ich gehört habe.
Was für Storys? War schon geil, oder?
Die war schon übel witzig.
Okay.
Ja, du bist nicht mein Vater, genau. Aber
lass Vaterschaftstest.
Kennst du noch Ding Hip-Hop-Hood?
Nee.
Hast du Hip-Hop-Hood nicht gesehen?
Nee. Fuck. Ich glaube, du bist ein bisschen älter noch als ich.
Ja, leider. Aber deswegen muss man das. Deswegen kann man Hip-Hop-Hood kennen. Ja, auf jeden Fall, da ist es auch so, dass der Sohn älter ist als der Vater, aber egal.
Aber sag mal, wie ist denn das mit, also die haben mich zum Beispiel bei Ding jetzt gefragt,
wie
bei
ist Spiegel. Mit Reue?
Genau, Reue und so. Bei Spiegel TV hat ja auch am Ende so gefragt, mich hast du gesagt, so, nee. Die Leute hatten Spaß und so. Wie würdest du das jetzt heute sehen?
Also ja, an dem Tag, wo du mir jetzt wirklich nahe bringen kannst oder gut argumentieren kannst, dass ich da Leben zerstöre, wird egal welcher Droge, weißt, und dass sie das nicht selber zerstören oder mangelnde Aufklärung ihr Leben zerstört oder fehlende gesellschaftliche Akzeptanz, dass wenn sie mal abrutschen, dass sie einfach die Hand heben und sagen, hey, ich kacke jetzt langsam ab auf Meth oder Age oder irgendwas. Und da in einer Gesellschaft leben können, wo nicht jeder gleich mit dem Finger zeigt oder so. Das fickt, glaube ich, die Leute im Endeffekt. Bestimmt nicht die Verfügbarkeit von reinem Stoff.
Ja, das alleine ausschließlich, da gebe ich dir recht. Ich denke nicht, ich glaube, da macht man sich das ein bisschen einfacher, als das Problem ist.
Aber ich bin da auch keiner, weißt du, da heißt es dann wieder, ja, ich probiere die Verantwortung abzustreifen. Ich bin auch keiner, der sagt, ja, wenn sie es bei mir nicht holen, dann holen sie es beim anderen. Das ist zwar so. Oder wenn sie, oder schau mal zum Beispiel 2015 rum, wo die Spice-Epidemie recht groß war. Wenn ich kein Weed bekomme, dann kaufe ich mir halt einfach hier aus dem Scheißladen so Spice. Soll ja angeblich dasselbe sein. Synthetische Cannabinoide. Und die Leute sind halt hart auf die Fresse gefallen. Und das ist dann halt die traurige Realität. Also wenn ich ihnen nicht mein selbstgegrowtes Weed verkaufe und sie nichts bekommen, dann holen sie sich das legale synthetische Cannabinoid und ficken ihr Leben.
Ja, das ist ja dieses Slippery Slope-Argument bisschen, ne? Dass man halt sagt, okay, du hast den jetzt einmal verkauft und du hast jetzt quasi durch den ersten Verkauf hast du die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Junkies werden, so wie der Strandverkäufer in der Karibik, der dir dein dreckiges
Kram. Ja, der hat mich zum dreckigen Junkie gemacht, ja. Aber ganz ehrlich, ich bin halt zu jedem Moment, also ich bin Herr meiner Sinne, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich bin erwachsen, ich weiß, was ich tue.
Wie würdest du es deinem Kind jetzt sagen beispielsweise? Würdest du dem sagen, verkauf? Würdest du dem sagen, nimm? Würdest du dem anbieten, wenn er fragt? Was würdest du ihm sagen, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, dass du sagst, ey, du musst mit deinem Sohn im Mann oder mit beiden ein Gespräch haben?
Ja, ich glaube, da werden einige Jahre sein zwischen Aufklären über die Substanzen im Bereich Konsum und dann so, okay, die wollen
jetzt... Beeinschulung mit Schultyp zu Sohn gemacht.
Die wollen Tonnen jetzt reinschiffen über Antwerpen. Weißt du, im besten Fall sind dann ein paar Jahre dazwischen. Aber,
Was stellt ihr mir hier vor Fragen?
Pass mal auf. Nein, das sind die Fragen, die ich mir selber stelle, und zwar jeden Tag. Weil irgendwann kommt die Zeit, weißt du?
Nee, weil ich schätze dich auch so ein. Also auch so, du bist, ich verstehe das, wenn jetzt irgend so ein Typ kommt, auf den du jetzt keinen Bock hast, dann, ich würde dem auch so eine ähnliche Antwort geben, weil ich mir so denke, so, Digga, was willst du jetzt von mir? Bist du jetzt mein fucking Pfarrer oder was? Muss ich mich jetzt hier reinwaschen vor dir, du Spasti?
Ja. So fertig. Also irgendwann kommt der Punkt, wo die vielleicht sowas in Erwägung ziehen würden, weil, keine Ahnung, Deutschrap weiterhin so hart am Drogen-Tischerer-Business abfeiern ist, wie es aktuell ist, wo sie vielleicht mit dem Gedanken spielen. Und dann hoffe ich halt, dass sie dann nicht, so wie ich, sich da schon so viele Wege verbaut haben, sondern einfach noch alles offen haben, weißt? Und dass es dann einfach genug Alternativen gibt, im legalen Bereich sein Einkommen zu bestreiten auf eine Art, die ihnen halt gefällt, neben dem Drogenhandel. Und sie dann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt lieber von mir aus auch zur Kripo, weißt du. Ich wäre gern zur Kripo gegangen. Ich dachte mir so, LKA-mäßig, die Arbeit, das ist bestimmt abwechslungsreich. Und das sind, ganz ehrlich, da muss man auch mal die Lanze brechen. für die LKAler. Das sind jetzt keine Leute im Rauschgiftdezernat, die meinen, sie verbessern die Welt, weißt du, die retten uns jetzt alle, weil sie mich hops nehmen. Die spielen das Spiel, ich spiele das Spiel, Katz und Maus, ich habe verloren. Okay, die haben gewonnen, weißt, mal geht's anders aus. Aber die sehen es einfach auch nur als Game, was es halt ist. Und in anderen Dezernaten, wenn du Menschenhändler oder so fährst, dann darfst du dich ruhig so sehen, als würdest du die Welt verbessern. Aber wie dem auch sei, das sind alles interessante Berufe. Und ich glaube, auch meine Söhne werden hoffentlich mal sich in sowas, also eher an sowas orientieren. Wenn sie natürlich Scheiße bauen wollen, dann so, dass es sich lohnt. Nicht so wie der Vater.
Hat sich's gelohnt?
Ja, für die Erfahrung auf jeden Fall.
Aber die Frage, die jetzt kommt, ist
eine Menge Experience. Ja. Also vom Geld her hat sich natürlich nicht gelohnt. Dafür hätte ich Bitcoins halten müssen.
Ja. Also. Aber die Experience ist interessant.
Da nimmst du wirklich viel mit. Ist halt auch zum Teil kontraproduktive Experiences, muss man leider so sagen. Du kommst dann so irgendwann mit einem Mindset aus dem Knast raus, so, ja, okay, Mord, und dann hocke ich halt hier 18 Jahre in Straubing rum. Gibt Schlimmeres, weißt du? Das ist das Schlimmste, was das Justizsystem für mich auf Lager hat. 18 Jahre in Straubing. Wenn es ganz dumm läuft, dann noch Sicherheitsverwahrung, hast du noch mal 10 Jahre dabei.
Warst du im selben Knast wie Pollux?
Mhm. Ja. Aber natürlich lang nicht so lang. Also,
wie lang warst du?
In Straubing selber 17 Monate. Mhm. 10 Monate U-Haft, 17 Monate.
Du hast 7 Jahre bekommen?
7,5.
Ja. Und wie viel bist du gesessen?
27 in Haft und dann nochmal dasselbe mehr oder weniger in Therapie, im Bezirksklinikum. Wobei man sagen muss, die letzten 13 Monate war ich schon im Probewohnen. Mhm. Also du wohnst schon ganz allein zu Hause und anfangs kommst du halt jede Woche vorbei zum Abpissen fürs Drug-Screening und später.
Musstest du da so Stories machen oder warst du wirklich, oder also hast du das haftmildernd genutzt oder hast du wirklich
Ich habe das als juristischen Schachzug genutzt. Wenn man es genau nimmt, aber diese Karte, die Therapiekarte, die spielst du ja schon während der Verhandlung aus. Aber.
Ja, aber du hast ja auch schon viel gekokst, also ist ja nicht.
Ja, aber ich habe 7 Monate vor der Verhaftung nichts genommen. Aber 2 Tage davor halt, weil ich halt gerade einen Berlin-Urlaub hatte, weißt du. Ich war mit meiner Ex in Berlin, Rihanna-Konzert, bisschen Madame Tussauds und nebenher halt ein paar Nasen legen.
Ein bisschen auf Nase in Madame Tussauds mit Freundin rumstellen, Bilder machen mit Wachsfiguren. Hey, du bist so ein Psycho, ich feier dich.
Ja, auf jeden Fall. Aber davor 7 Monate nichts genommen und da wusste ich, oder mein narzisstisches Ich hat sich's mal wieder bewiesen, so keine Droge, die nur psychisch abhängig macht, wird bei mir Herr der Sinne oder so, weißt du. Ich spreche jetzt natürlich nicht von Sachen, die körperlich abhängig machen. Mit denen will ich mich nicht anlegen, mit solchen Substanzen. Aber irgendwas, wo nur dein Kopf dir vorgehen will, du brauchst es und es geht nicht anders, das lässt so das Ego nicht zu. Wenn man so ein richtig großes Ego hat, dann ist es einfach, darf nicht sein, dass eine Droge dir diktiert, was los ist. Auf Dauer. Natürlich kann man mal kurz abkacken. Passiert jedem, der es zu wild treibt. Aber wir waren doch gerade noch wieder ganz woanders.
Wir waren bei deinen Söhnen.
Noch bei meinen Söhnen.
Was machen die danach?
Wir waren danach schon, ob es sich gelohnt hat.
Aber andere Frage.
Und dann waren wir beim Knast.
Wir waren beim Knast.
Ob ich im selben Knast war.
Gelohnt wie Pollux. Und dann wegen deinen Söhnen, was ich dich fragen wollte, ist, was du machst. Weil das fragen sich die Leute auch danach. Wie kommst du jetzt danach wieder in so ein normales Leben rein? Was machst du jetzt? Du streamst, machst YouTube?
Ich glaube, ich komme nicht in ein normales Leben rein. Also pass auf, ich habe jetzt sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Natürlich war vieles davon Krankengeld. Frage ist halt, wie krank ich war. Rücken halt. Also, und dann jetzt seit März wäre ich jetzt ganz, ganz offiziell arbeitslos, weißt du, ARG 1. Aber jetzt ist es schon so, jetzt muss ich mir dann schon überlegen, so ab nächsten März, wie verdiene ich jetzt meine Brötchen? Ich setze jetzt erstmal so ganz, ganz pauschal, weil ich habe ja noch Zeit, mir das zu überlegen. Im schlimmsten Fall, ich kann immer wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber, verdiene über 3 netto und dann passt es erstmal, weißt du? Da beschwert sich keiner. War ein chilliger Job.
Was hast du gemacht?
Ja, so Anlagenführer in der Industrie. Mhm. Also was war 4-Schicht, das war halt die einzige Downside, also ein freies Wochenende im Monat. Also für mich, jemand, der nicht feiern geht, ist das scheißegal. Also Wochenende ist auch nicht mehr wert wie jetzt Montag bis Freitag. Aber du hast halt.
Außer Hechten.
Du hast deinen Schlafrhythmus genauso gefickt wie ich jetzt mit dem Streamen auch, weißt du? Ich bin jede Nacht unten im Streamen. Meine Frau hasst mich. Also sie wird sich freuen, wenn das auf jeden Fall richtig in den Arsch geht. Also verlinkt bitte nicht meinen Twitch-Account, ey. Tu mir den Gefallen. Tu ihr den Gefallen. Wir verlinken nicht für sie. Alter, was geht mit dir, Mann? Du spielst mit meinem Leben, Mann. Willst du, dass ich wieder Drogen handle, oder was?
Wer schon willst, dann können wir eine gute Zeit.
Brauchst du was? Ey, ich kenne da so Leute, Alter.
Könntest du was holen jetzt in Stuttgart?
In Stuttgart? Nee, kenne ich niemanden. Ich habe übrigens Stuttgart-Verbot.
Echt?
Mhm.
Von wem?
Das weiß ich nicht. Das war ein neu erstellter Insta-Account, glaube ich. Auf jeden Fall so... Warte, war das nach der ersten Shiny-Folge? Also entweder, keine Ahnung, entweder hat gerade Leroy oder Hyperball gedroppt oder ich habe meine erste Shiny-Flakes-Folge gemacht. Auf jeden Fall, irgendjemand schreibt mich danach an, ja, du Hurensohn, Alter, du hast Stuttgart-Verbot. Ich weiß bis heute nicht, was es damit auf sich hat, aber bitte sag keinem, dass ich hier war.
Okay, wir sagen es keinem. Wir sagen es keinem, Digga. Gut, nee. Digga. Ey, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Danke für die Einladung. Hey.
Nicht zu danken. Danke, dass du hergekommen bist. Real Talk, ihr seid hergekommen. Hotel, Faxen, dann noch für 70 Euro Döner. Ich weiß nicht, wo ihr
wisst. Alter, keine Ahnung, wo. Wir werden es nie
rausfinden. Wahrscheinlich wusste der Döner
Händler, dass hier... Der war schlecht, Mann. Ich war nicht dabei.
Ich glaube, damit
kann er nicht das gebrochen haben, dass das hier... Dass das VIPs sind.
Ey, so teuer ist kein Döner hier, Digga. Ich schwöre, ich weiß
nicht. Ey, ich weiß auch nicht, was da los war.
Weil, Digga,
ganz ehrlich, die sind auf die zwei, die sind auf 3 Promille da reinge.
Digga, die haben die abgezogen.
Wahrscheinlich haben die sogar nur ganz normalen Preis gezahlt und haben halt selber noch 20 verloren irgendwo.
Ja, das glaube ich, zeigt sich auch für wahrscheinlich, ja. Nee. Okay, Friends, in diesem Sinne, wenn ihr Whiteboard-Präsentationen von Sascha haben wollt, wie er euch in on detail erklärt in seinem 300-Euro-Kurs, wie ihr mitmachen könnt in seiner Gruppe.
Kommt in die Gruppe!
Und mit
Porsche Cayman S!
Warte, wie sagt der? Wie sagt der?
Ich kenne auch nicht...
Danke, Mann! Porsche Panamera!
Ja, Mann.
Porsche Cayman S! Ey, der, komm in die Gruppe. Ey, ich kann nicht, Digga. Ich krieg Ding. Okay, ey, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.